So, hab auf den Rekordbutton gedrückt. Herzlich willkommen. Hallo. Hier bei Nerds FM, der fröhlichen Unterhaltungsshow am Mittwochabend, der kleinen Diskussionsrunde. Stefan Niggemeier hat neulich im Süddeutschen Magazin über Talkshows hergezogen und findet, dass man doch mehr kleinere Talkshows machen sollte mit mehr Themenbezug und besseren Gästen. Darum haben wir uns heute Rin eingeladen. Heißt du Rin?
Ja, ich heiße Rin.
Rin.
Das ist jetzt aber ein hoher Anspruch.
Ja, wir setzen hier gleich...
Klein im Sinne von Anwesende oder Zuhörerschaft?
Ich Anwesende.
Bin überhaupt nicht klein.
Das will ich nicht.
Das stimmt, du bist überhaupt nicht klein.
Ich reiß es wieder runter.
Das
was
ist ja,
die Leute am Rundfunkempfänger draußen nicht beurteilen können, ist, dass ich 1,20 Meter groß bin.
Naja, vielleicht 1,25, aber es war sehr lustig. Am Sonnabend hatte ich Junggesellenabschied, wo ich mir gewünscht hatte, dass wir Go-Kart fahren und mich da sehr drauf gefreut hatte. Und dann war trotzdem schön, als wir dann im Tierpark waren. Aber nein, wir waren dann Go-Kart fahren und Rob war mit dabei. Ja. Und Rob war wie bei Mario Kart. Wie heißt der kleine Fahrer?
Toad?
Ja, Toad, genau. Weil du bist immer auf den, also du, ich hab dich, du, ich war schneller als du, bäh.
Du aber, hast aber auch vor mir gestartet, oder?
Das stimmt, weil ich schneller war als du.
Ja,
cool. aber auf den geraden Strecken ist Rob so abgezogen, einfach, da sind so diese 20, 30 Kilo, naja, sagen wir ehrlich, 40.
Nee, aber das haben die ausgeglichen, deshalb musst du doch am Anfang dein Gewicht angeben.
Ach so.
Ja, die sind nicht doof. Du hättest
so.
Jetzt natürlich aber einfach sagen können, du bist irgendwie
das hab ich.
180 Kilo schwer oder so und dann hätten die noch so ein bisschen Helium in die Reifen getan und dementsprechend wärst du dann noch schneller unterwegs gewesen.
Ach, da waren noch Gewichte drauf?
Ja, ja.
Du hattest Gewichte drauf dann?
Ne, die haben da, kannst du an der Seite von dem Go-Kart das irgendwie aufklappen und dann haben die da so Gewichte.
Ich verteile dir einfach mal das Bier erstmal.
Danke.
Aber ich muss ja sagen, als jemand, der keinen Führerschein hat und der noch nicht irgendwie, also das Größte, was ich davor gefahren bin, waren Autoscooter. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Aber das hat mir Spaß gemacht.
Das macht echt Spaß, ja. Das fand ich auch super. Wir haben die große Runde genommen. Wir sind irgendwie 10 Trainingsrunden und dann 50 Rennrunden. Und das ist, da ist man schon echt eine ganze Weile unterwegs gewesen. Und ich wäre es noch 10 Runden weitergegangen, dann hätte ich gekotzt. Aber so war alles großartig. Das war.
Ja, also ich habe es auch noch lange dahinterher gemerkt. So, Motorsport ist dabei für den Sport.
Das ja, das ist, macht schon. Hast du sowas auch schon mal gemacht?
Nee, noch gar nicht.
Kann ich nur empfehlen, ist wirklich...
Ja, macht auf jeden Fall Spaß.
Zum nächsten Kindergeburtstag hier.
Irgendeine Gelegenheit findet sich garantiert
auch. Ja, mein 30. oder so.
Ich mach mal hier, ich bin mal so frei und mach mal das Mikro ein bisschen näher an deinen Mund dran.
Okay.
Dann klingst du auch gleich viel voller und so. Und
das ist jetzt hier die Potsdamer Staude?
Nein. Potsdamer Stange.
Potsdamer Stange.
Das ist ein Getränk vom Biohandel nebenan. Ich hatte am Montag Geburtstag, jetzt auch noch zusätzlich und habe da abends so ein paar Leute, also relativ kleine Runde hier, Empfang gemacht und hatte keinen Bock auf das übliche Becks-Scheiß und sowas von Kaisers zu holen. Habe dann gedacht, dann hole ich das Zeug beim Bioladen, da gibt's mal was anderes und jetzt trinken wir eine leckere Potsdamer Stange. Man muss ja auch dem lokalen Bier die Stange halten.
Das kommt aus dem C-Bereich.
Ist nicht mehr lokal, oder was?
Es ist nicht mehr das zu Import, als war es ein Konzern.
Ja. Puh, wollen wir anfangen, oder?
Ja.
Ja?
Gern.
Ich bekomme irgendwie nicht gerade.
Ist denn das dein richtiger Name?
Fast, ja.
Karin?
Oh. Auch fast? Ein Buchstabe fehlt dir noch.
Katrin.
Ja.
Oh.
Und jetzt sofort wieder vergessen.
Okay.
Was vergessen?
Rin, ist das eigentlich dein richtiger Name?
Ja. Aber das eigentlich ist die Frage oft eher nach meinem Nachnamen, ob das mein richtiger Name ist.
Das
also neulich sagte ein Kunde nämlich so, und irgendwie, ne, nachdem
ein
ich...
Ein Kunde oder?
So ein Kunde.
Also jemand, der etwas von dir erwirbt oder so ein Kunde halt?
Also jemand, der dir Geld überweist aufs Konto? Oder,
nicht
oder so ein Kunde in der S-Bahn.
Genau, so ein Kunde in der S-Bahn.
Ach so, nein, so ein
Projekt-Owner. Ach, du bist ja nicht aus Berlin.
Ist okay. Ja egal. Jedenfalls sagt er so, nachdem wir uns schon eine halbe Stunde unterhalten hatten, sagt er so, und wie ist eigentlich dein richtiger Name? Weil bei mir steht hier immer Rin Räuber. Und dann ist so, ja, das ist aber mein richtiger Name. Ach so.
Scheiße.
Räuber ist echt?
Ja, Räuber ist echt.
Cooler Name.
Ja, also falls sich in der Zuhörerschaft jemand befindet, der zum Beispiel See mit Nachnamen heißt, dann wäre ich super interessiert an so einem Doppelnamen.
Du könntest auch.
Michael Seemann. Seemann-Räuber ist das jetzt.
Du bist auch gar nicht der Erste, der das vorschlägt.
Du könntest auch in Island ziehen. Weil in Island heißt ja dann, also der Nachname von. Ach, scheiße, nee, das ist der Vorname. Mist. Kacke, weil in Island, also Max Sohn in Island würde ja Torben Maxson heißen.
Ach so, so dieser Vatersname. Das ist in Russland auch so.
Also ich hätte gesagt Räubertochter, aber das ist ja mit dem Vornamen. Scheiße. Verkackt Island.
Nö, aber was gibt's denn noch so? Gibt's da mit Räuber? Gibt's da bestimmt auch noch einige so Räuberbude?
Räuberhöhle.
Ja, ne, mit Höhle. Bernd Höhle.
Mike Gendarm.
Stimmt, Räuber und Gendarm wäre so gut.
Der Gedärm. Gedärm gibt es doch bestimmt irgendwo als.
Gedärm? Räubergedärm?
Räuber und Gedärm?
Kenn ich nicht.
Das ist ein Album von den Sternen.
Oh. Okay.
Aber Gedärm wird es ja wohl geben als Nachname.
Ja, bestimmt.
Der wird sich freuen. Der will den auf jeden Fall auch behalten.
Ja, ja, das sind so Leute, die Gedärm heißen. Die wollen auch so weiterhin so genannt werden. Rinnräuber, das ist sehr gut. Aber nicht nur deswegen haben wir dich hierher eingeladen, sondern auch, weil du eine Sammlung von Tausendfüßlern hast.
Ja. Ja, ich wollte gerade fragen, warum habt ihr mich eigentlich eingeladen?
Auf Empfehlung.
Ja, weil Jan dich empfohlen hat. Wie heißt jetzt mit Nachnamen? Jetzt komme ich gerade nicht. Lenard, danke. Hm.
Das ist ja hier ein exklusiver Club, wo man nur, so ein Web of Trust quasi hier.
Ja, wo man, nee, ich bin einfach nicht auf seinen, ich habe manchmal, dass ich Namen nicht mehr weiß plötzlich. Das ist so mehr Bier.
Ja, lustigerweise die Sendung mit Jan habe ich mir auch angehört. Also ich habe meine Hausaufgaben nur so halb gemacht, aber das habe ich gemacht.
Da bist du mir schon weit voraus.
Genau, der hat dich empfohlen, hat gesagt, also wir machen ja kein Geheimnis draus, wir haben ja eine Quote. Und es ist jetzt im Nerd-Bereich nicht total leicht, Frauen zu finden, die man so als Gast einladen kann, als Gästin. Und darum lassen wir uns von jedem, der sagen gab, hast du noch jemanden, den wir einladen sollten? Fällt dir noch jemand ein? Und dann schreiben wir das auf eine Liste und dann fragen wir die Leute dann so der Reihe nach an. Und dann freuen wir uns sehr, wenn sie ja sagen und haben es bisher noch nie erlebt, dass sie nein gesagt haben. Und
das würde ich gar nicht verkraften, wenn die Leute nein sagen.
Das ist das.
Wäre ich so zerstört.
Es gibt so Leute, die lassen sich gerne bitten. Ich glaube, es gibt so.
Wie meinst du? Dass wir dann sagen, würdest du in unseren Podcast kommen? Bitte? Und dann sagen sie ja? Oder was?
Na, die dann so, ja, ich weiß nicht, und ob ich Zeit habe.
Busy.
Und wo man dann so ein bisschen, aber komm, wir würden uns so total freuen und so, und wo man dann so ein bisschen hinterher. Also
das hat man ja auch noch nicht.
Das hat man auch noch nicht, aber das hatte ich bei einem anderen Podcast. Da gab es ja schon so ein paar so eine Gäste. Da gab es dann allerdings auch gerade von denen, wo man eigentlich erwarten würde, dass sie tatsächlich busy sind und so. Langsam bin ich ja beleidigt, was du nicht schon früher gefragt hast. so das dann und so.
Die sind ja gar nicht so busy, wie man denkt. Die sitzen den ganzen Tag, gucken RTL 2.
Nee, genau.
Und warten, dass das
WMR endlich anruft, beziehungsweise Nerds FM. Genau, was machst du, während du nicht wartest, dass du Nerds FM... wir waren gerade bei Tausendfüßlern.
Füße.
Füßer. Was?
Das heißt Tausendfüßer, oder?
Es ist beides richtig, aber man klingt auf jeden Fall viel professioneller, wenn man Tausendfüßer sagt.
Das stimmt.
Also Biologen würden auch nur Tausendfüßer sagen.
Tausendfüßer.
Und du hast eine Tausendfüßer-Sammlung?
Ich habe momentan gar keine Sammlung mehr. Ich habe momentan nur eine Art. Die anderen habe ich abgegeben.
Ans Tierheim?
Nee, an andere Tausendfüßer-Verrückte.
Es gibt mehrere Tausendfüßer-Verrückte.
Ja, eine ganze Horde. Aber ich glaube, die kennen sich alle in Deutschland untereinander.
Gibt es auch einen Tausendfüßer-Podcast?
Das nicht.
Das wäre nochmal was.
Da ausgenommen?
Es gibt ein sehr aktives Tausendfüßer-Forum und da sind alle drin in Deutschland, die Tausendfüßer haben.
Was macht Tausendfüßer-Faszination aus? Entschuldige meine Dummheit. Verpuppen die sich und irgendwas anderes wird aus ihnen oder bleiben die immer Tausendfüßer?
Die bleiben Tausendfüßer.
Und wie lange leben die so?
Also die Größeren können schon mal so 10 Jahre alt werden, glaube ich.
Oh, krass.
Die Kleinen natürlich eher nicht. Das eher so, kriegen die Babys und dann sterben die nach der Eiablage vielleicht. Und weiß nicht.
Und dann nimmt man sie raus und beerdigt sie.
So ein Zyklus von 5 Jahren. Ach, die beerdigen
doch so lange
sich selber.
Auch.
Ja, ich meine, wenn die ganz wenn die Kinder kriegen und Kinder kriegen. Na, du weißt schon, wenn die sich vermehren.
Ja, das klingt gleich viel professioneller.
Ja.
Wie vermehren sich Tausendfüßer denn?
Oh, wie viel vermehren die haben sich Sex und das finde ich sehr interessant. Also da kann man echt, manchmal komme ich nach Hause und dann haben die Sex.
Ja.
Und dann ich so, ach, oh, ja ihr wieder.
Okay, und dann klammern die sich umeinander rum? Also also einer liegt auf dem anderen oben drauf oder irgendwie?
Ja, die klammern sich so aneinander mit so Gesicht aneinander und Füße.
Also Bauch an Bauch quasi.
Bauch an Bauch.
Oh, und dann halten sie tausend Händchen.
Nee, und dann sieht man auch, sie haben wirklich Geschlechtsorgane, die dann so rauskommen.
Haben die Geschlechter oder sind die?
Ja, die haben Geschlechter. Okay. Es gibt Männchen und Weibchen und die Männchen haben dann so Gonopoden, heißt das. Der Tausendfüßer Penis.
Okay.
Na, und die haben dann so eine kleine weiße Blase, die da rauskommt. Und dann sieht man richtig, wie da das Weibchen und das Männchen da so. Ja, das finde ich schon spannend.
Ja.
Bei vielen Haustieren sieht man nicht, wie die Sex haben. Vor allem nicht so oft.
Na, bei vielen Haustieren, also gerade bei Säugetieren ist das auch eher unangenehm, wenn die Sex haben, weil dann hat man demnächst sehr, sehr viele mehr. Also, so, ich glaube, bei so Hamstern oder sowas oder Meerschweinchen sind ja da auch sehr beliebt, sowas. Die. Also bei Meerschweinchen habe ich auch schon so Geschichten gehört, wie dann so die, so plötzlich waren es 10 und dann springen die und dann springt das Männchen dann doch wieder in den rüber zu seinen eigenen Kindern, um den dann doch nochmal und dann muss man die mit einem Wasserschlauch runterholen und so. Und das ist, also ich glaube, da haben Leute schon mehr Sexszenen gesehen, als sie haben wollten.
Steht man knietief in Meerschwein. Ja.
So ist mit Tausendfüßern nicht.
Das kann schon sein, dass man mal viel viele Nachzuchten hat, aber dann freut man sich, ne? Ja, weil dann also, gibt man die an die anderen Verrückten
Nachkommen ab. Kommen auf 1000 Füße?
Oder das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich hatte die bei mir wirklich fleißig Babys bekommen haben. Das ist dann aber so eine Sache, ne? Da hast du erst hunderte von 3 mm großen Würmchen und von denen überleben dann aber auch nur so 30.
Okay.
Und ja.
Und wie kommt man auf 1000 Füße?
Ich habe die irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren in einem Zoogeschäft, da habe ich die gesehen. Da gibt es diese ganz großen Archispirus Treptos gigas. Die sind so fast 30 Zentimeter groß. Und die
ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung empfindet sie als sehr, sehr eklig, vermutlich.
Ja, oder? Und das habe ich auch. Ich sah die in einem Zoogeschäft, war da super fasziniert und habe die angeguckt und so gesagt, boah, wenn ich die hätte, dann könnte ich ja keine Nacht ruhig schlafen. Und am nächsten
gekauft.
Tag bin ich wieder hingefahren und habe mir einen gekauft.
Ach, tatsächlich? Okay.
Oh ja, und dann was und kostet, dann kam mehr.
Was kostet so ein,
Im Zoohandel, da kannst du immer so Fantasiepreise irgendwie bezahlen. Da, boah, gute Frage. Ich glaube, da nehmen die auf jeden Fall 30 Euro oder so. Aber
1 Euro pro Zentimeter ist
das. Ja, das ist so Meterware.
Nee, das ist auch wieder so eine richtig lustige.
3 Cent pro Bein. Also ich meine, das ist
so gerechnet.
Das ist genau. Pro Beinpreis ist das echt günstiges Tier. Anders als ein Goldfisch.
Nein, das ist wirklich lustig mit diesen Händlern, wenn man dann selber mal quasi die gezüchtet hat und irgendwie weiß oder von Bekannten so ein Tier für 3 Euro kriegt und dann guckt man mal in so einem Online-Shop, davon gibt es nicht so viele, aber die 4, die es gibt, der kostet dann halt ein Tier 20 Euro. Ja.
Was macht man? Also du hast ja so wahrscheinlich so ein Terrarium drin?
Ja, jetzt habe ich nur noch ein Terrarium, also eben, ich hatte vorher mehr und auf der Webseite, da sind noch alle aufgelistet, glaube ich. Die haben ein Terrarium, die sind ziemlich pflegeleicht, die essen ungefähr alles. Am liebsten Laub und Holz, aber auch Gemüse und was so rumfliegt.
Also so Küchenabfälle.
Ja, also
weiß und dann nicht. Oben so eine Wärmelampe wahrscheinlich drauf oder
nee,
so?
Nee, das brauchen die auch nicht.
Ach so.
Also kommt drauf an. Ich habe meistens die unkomplizierten gehabt, von denen braucht auch keiner eine Wärmelampe.
Und konntest du schlafen seitdem?
Ja, wobei interessanterweise, ich träume super oft von unheimlichen Dingen, die im Terrarium passieren. Ich glaube, das hat nur mit Kontrollzwang zu tun. Und
ich träume so von Katzen, dass ich träume regelmäßig mal, dass ich die irgendwo vor retten muss und dann so unterm Arm halte und dass dann die Katzen wegrennen und dass ich den Kater nie wiedersehe. Weil der ist so furchtbar ängstlich. Der ist auch wirklich furchtbar ängstlich, wenn er draußen ist.
Habt ihr nicht so eine Transportbox hier?
Das stimmt. Aber der kriegt den mal da rein.
Ja, ich glaube, wenn es hier brennt, dann kannst du ja auch ein bisschen gröber zur Sache gehen.
Ja, aber diesen Kater einzufangen, das ist echt ein Drama.
Unsere Katzen gehen freiwillig in die Transportbox. Also da muss man eigentlich nur, manchmal sitzt die Katze dann drin, denkt man sich, dann gehe ich jetzt halt zum Tierarzt. Okay, wenn
du schon mal da bist. Wir haben die auch extra so draußen hingestellt, damit die Katzen mal reinkriechen, aber machen sie nicht. Also das sind wirklich so negative Vorerfahrungen, da wird nicht reingegangen in diese Transportbox, nicht mal so aus Spaß. Obwohl ja Kisten, ansonsten sind sie ja immer... Muss man mit 1000 Füßen muss man wahrscheinlich nicht zum Tierarzt, oder?
Nee, wobei ich würde mal gerne das Gesicht von einem sehen, wenn man dann damit ankommt. Können Sie den hier kastrieren?
Ich kann alles kastrieren. Welches Ende?
Genau. Also ich meine, der Elephant in the Room ist natürlich, wie viele Füße haben denn 1000 Füße?
Die meisten haben ein paar hundert. Und tatsächlich zählt man das hin und wieder, weil die haben pro Segment haben die vier Füße, also zwei Beinpaare. Deswegen heißen die auch Diplopoda, Doppelfüßer.
Da hat sich das Latinum wieder mal bezahlt gemacht.
So, ja, und irgendwie, wenn du sehen willst, wie alt so ein Tausendfüßer ist oder ob er schon ausgewachsen ist, dann zählst du die Segmente. Und ich weiß nicht, diesmal so vielleicht.
Moment, der 60 kriegt mehr Segmente im Laufe seines Lebens?
Ja, die häuten sich und dann haben sie mehr Segmente.
Und wo kommen die, also wachsen die in der Mitte oder am Ende, die Segmente?
Oder haben sie dann auch mal so manchmal so Stummelbeine für eine Zeit lang?
In Mitte oder am Ende. Naja, die kriegen ja eine ganz neue Haut quasi. Also,
ja, aber die kriegen ja, also die, wenn ich jetzt die Beine irgendwie anmalen würde, alle, und dann ein Jahr später.
Stimmt.
Müssen ja irgendwelche Beine keine Farbe haben.
Eine interessante Frage. Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Lass uns mal 1000 Füße hacken.
Also ich glaube, dass die dann oft so 80 Segmente.
80 Segmente, das sind ja dann.
Mal vier. Ah, das ist ein bisschen enttäuschend, was 1000 Füße angeht, ne?
Naja, aber.
Also 80 mal vier, das sind jetzt auf Anhieb so 280? Habe ich das jetzt richtig? Nee, 240. 240?
Nee, das sind 320.
Okay. 320. Ja.
Das sind einfach Zweierpotenzen, was müsste sitzen?
Ja, aber doch nicht sowas.
16:32.
Genau. Gibt's auch binäre, die dann immer, nein, mit 512 Beinen oder sowas, das wäre doch mal lustig. Aber 320 Beine finde ich schon, also da habe ich im Tierreich schon schlimmere Übertragungen erlebt. Also da finde ich, kann man schon von 1000 Füßern so umgangssprachlich reden.
Ja, ich glaube, der mit den meisten Beinen hat so 700 oder 800. Und der ist aber so ein ganz
winziger. Das kann man ja schon aufrunden. Also.
Ja, da kann man. Da muss man jetzt nicht, also ich meine, wenn man das Tier auch entdeckt hat, dann muss man ja auch sagen, dann 1, 2, 3, 4, 5, 8000, kommt schon hin, oder? Also ich meine, das ist jetzt
so. Es ist mir so eine obere Schranke. Ja.
Ich finde auch, es ist ja relativ. Ich meine, wenn man sonst, wenn man nur zwei Beine hat, dann ist alles, was da über 100 ist, ist ja schon 1000.
Ne? Ja, das ist definitiv eindrucksvoll. Ja.
Okay, aber dann, ja, das ist ja.
Außerdem, um bei ekligen Sachen zu bleiben.
Jetzt bin ich gespannt.
Du hast einen Magnet im Finger.
Ja.
Du hast einen Magenempfänger.
Ein Magenimplantat.
Ich habe ein Magnetimplantat.
Hast du das selber gemacht? Also ich habe Fotos davon gesehen. Nein, okay. Also schon mit Betäubung und so von jemand, der
ja,
davon.
Ja, von jemandem, der das
von
kann.
Von jemandem, der es kann, der aber nicht namentlich genannt werden möchte.
Der ist namentlich genannt. Doch.
Ach so, echt? Das habe ich nicht gesehen.
Glaube, ach, vielleicht nicht im Blogbeitrag, aber.
Ich dachte, das wäre, dass sie das immer nicht sagen wollen und so, weil Zulassung und bla.
Nein. Der darf das auch machen.
Okay. Also, es ist mit dem ärztlichen, wie heißt der Code, vereinbar, Leuten Magneten einzubauen.
Naja, es ist schon von einem Bodymod Professional gemacht, ne? Ich bin nicht zum Arzt dafür gegangen.
Ach so, okay. Also, jemand, aber. Und hast du hingeguckt, als es passiert ist?
Ja, ich war total gespannt. Und ich habe mir auch davor, habe ich mir so ein paar wirklich grässliche YouTube-Videos angeguckt, von wie das so gemacht wird. Und das Lustige ist, es war dann aber ganz enttäuschend. Und
in welchem Finger hast du den denn?
Hier in dem.
Im Ringfinger an der rechten Hand.
Weil da dieser Magnet ist ja echt winzig. Also so ein.
Wie groß ist der so?
Was sagt man immer? Ein Reiskorn.
Ein Reiskorn, okay.
Das heißt, du musst da nicht groß ein Loch reinschneiden oder so, sondern nur so ein kleiner Schnitt mit dem Skalpell.
Und dann rein und dann.
Ja, und dann mit einem Stich zunähen quasi.
Und der Gedanke dahinter ist, einen Sinn mehr zu haben. Also du kannst jetzt Metall spüren.
Ja, Metall nur so dezent, Eisen. Aber elektromagnetische Felder, das war eigentlich die Idee. Also wenn meine Festplatte sich bewegt, spüre ich das.
Du hast keine SSD?
Ja, nee, leider nicht. Aber ich werde ein bisschen enttäuscht sein, auch wenn ich eine habe. In einer Hinsicht.
Ja. Weil sie, also du spürst durch das, durch die, was, also du hast ein MacBook, habe ich bei dir im Blog gelesen. Ja. Ist das ein Alu oder ein Plastik-MacBook?
Alu.
Na, hätte
also,
ja,
ein Unibody-MacBook.
Also ich bitte dich.
Ja, ja, also ich meine jetzt so, und dann spürst du da die Festplatte durch so ein bisschen, wenn der Kopf sich bewegt oder wie?
Ja, weil das vibriert. Also mein Magnetimplant hat vibriert dann von dem elektromagnetischen Feld.
Okay, das ist schon eine relativ kleine Sache.
Bei so ganz billigen Netzteilen und so geht das auch. Oder bei Mikrowellen. Weil ich das alles noch relativ unspannend finde. Also,
ja.
Aber kannst du auch über die Wand fahren und dann Kabel?
Nee, weil die haben kein elektromagnetisches Feld.
Aber oder? Die sind ja wenigstens, oder? Ja, stimmt.
Haben sie nicht? Also es gibt auch so Kabelfindgeräte. Also
das hat mir jemand erklärt, wie die funktionieren. Ich habe es vergessen.
Indizieren die vielleicht nochmal extra was rein?
Ja, vielleicht haben die in sich drin eine Spule.
Aber ich meine, okay. Also ich habe ja von Elektrik auch gar keine Ahnung.
Ja.
Aber wenn du so ein Kabel auf so eine Spirale wickelst, ein zweiadriges, hebt sich dann das Feld nicht selber auf oder so? War das nicht irgendwie, weshalb diese isolierten Kabel auch immer so gewellt sind?
Nee, das ist damit die, da geht das, auf ein Kabel geht ein Signal und auf das andere Kabel geht das nicht. Und dann subtrahierst du die am Ende voneinander.
Okay.
Und damit kannst du Unreinheiten, die sozusagen draußen reingekommen sind, wieder raus, subtrahieren und hast ein besseres, einen sauberen Klang sozusagen. Oder ein saubereres Signal. Was ist denn so das Überraschendste, was man feststellt, wenn man so ein Magnet im Finger hat?
Was ist denn so das Überraschendste?
Also
das Überraschendste ist eigentlich, dass es gar nicht so viele Überraschungen gibt. Also, dass es relativ schnell sehr alltäglich ist.
Investiert gewesen.
Merkst du, bist du schon mal geflogen mit dem Ding im Finger?
Ja.
Piept das?
Nee, das ist zu klein.
Das will ich auch,
glaube ich.
Spürst du das? Also, machen die das mit Magnetfeld? Wie messen die ob du irgendwas Metallisches am Körper hast? Das ist doch durch diese Schranke, durch jemanden. Wie funktionieren die?
Ich glaube, das ist ein Magnetfeld.
Das ist doch ein Magnetfeld. Merkst du das, wenn du da durchgehst?
Da habe ich nichts gemerkt, aber vielleicht sollte ich nochmal drauf achten. Das war nur einmal. Also was irgendwie ganz lustig ist, ist in so Bibliotheken, da haben die ja sowas Ähnliches wie diese Diebstahlsicherungsdinger.
Ja.
Da vibriert der Finger schon so richtig. Da kann man auch mal irgendwie, wenn man jemanden dabei hat, so sagen, hey, fass mal meinen Finger an, dann spüren die das auch.
Krass. Ah, cool.
Das ist schon ganz lustig. Aber ja, das ist natürlich nichts. Also wie soll ich sagen, das bringt mir jetzt keine übersinnlichen Fähigkeiten zu wissen, dass da ein Magnetfeld ist.
Das stimmt.
Ich habe mal so ein...
Welche theoretischen, also gibt's denn irgendjemanden, von dem du gehört hast, der mal, also was hat dich denn dazu gebracht, das selber machen zu wollen? Einfach nur weil oh geil, weiterer Sinn, egal welcher das ist, oder?
Ja, ich fand das einfach total spannend, weil es gibt eigentlich keine Body Modifications, die irgendwie funktional sind, würde ich mal sagen. Also die dir irgendwie irgendwas Neues ermöglichen. Das ist ja eigentlich immer nur Schmuck. Also gut, du kannst vielleicht an deine Ohren kleine Snackboxen hängen oder ach, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ich fand das einfach sehr cool und dann habe ich auch drüber nachgelesen und manche erzählen da schon aufregende Sachen, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, in New York unterirdische Transformatoren von den U-Bahnen oder ich weiß es nicht, spüren würden.
Oder sonst irgendwelche Aliens und so. Nein, aber.
Nee, da gibt es echt sehr enthusiastische Blogbeiträge, die so sagen: Hier, und dann spüre ich plötzlich überall und Magnetfelder umgeben uns dauernd. Aber ich denke mir so: Echt?
Aber eigentlich könntest du da so coole Sachen, also was du ja machen könntest, du hast ja einen Sinn mehr als wir sozusagen. Und dass, wenn du. Dir irgendwie dir selber Notifications schickst in einem Meeting, in dem du die Festplatte von deinem MacBook hochfahren lässt und dann merkst, was die anderen nicht merken, wie das Magnetfeld sich so aufbaut oder irgendwie sowas, dass du so, das finde ich ja ganz lustig, so dass man irgendwie so ein, oder als Wecker, morgens als Wecker, so als muss ein sehr starkes Magnetfeld sein, ich gebe zu, aber so.
Ja, die anderen werden dann von den Transformatoren lärmen.
Ach. Es ist der Gedanke, der zählt.
Aber doch irgendwie so ein bisschen was damit hacken, würde ich schon auch gerne.
Möchtest du noch Bier?
Bier möchte ich auch.
Ich würde auch noch ein Bier nehmen.
Dann nehmt euch da einfach doch mal Bier und dann mache ich das mal hier auf. So. Ah. Achso, nee. Achso. Bitte sehr. Und
was ist das jetzt?
Das ist ein gutes Neumarkter Lamsbräu. Pilsener hast du und du hast...
ich habe auch Pilsener.
Du hast auch Pilsener. Okay, da sind noch, auch noch verschiedene Sorten. Ich glaube, ich habe auch noch
einen Neumarkter Lamsbräu Pilsener.
Das ist ganz lecker.
Feinherbes
Pilsener. Gibt es noch als dunkles und als noch irgendwas anderes. Keine Ahnung.
Aber hier, um zum Hack zurückzukommen. Neulich hat sich ja... Es gibt doch dieses, dass man sich unsichtbare Kopfhörer quasi baut, indem man sich kleine Magneten ins Ohr tut, sich quasi eine Spule um den Hals legt, also irgendwie so Kupferlackdraht gewickelt, ne? Und dann einen Verstärker an, was weiß ich, seinen MP3-Player anschließt und dann vibrieren die Magneten in dem Ohr und du hast quasi Kopfhörer.
Mit wahrscheinlich sehr, sehr schlechtem Sound.
Wahrscheinlich, das weiß ich nicht, das will ich erst noch ausprobieren. Jedenfalls hat ein Typ sich solche gebaut und dann, nachdem das funktioniert hat, hat er sich hier in seinem Tragus, also hier beim Ohr, ne, diesen kleinen Dings, hat er sich da einen Magneten implantieren lassen und das funktioniert jetzt so für den.
Ach, dann hört man das Magnetfeld quasi plötzlich in das Gerät.
Ja, also weil wenn der vibriert, dann wird das ja wohl, weiß nicht, über das Ohr weitergeleitet. Also das fände ich schon ganz nett. Da habe ich mir auch alle Bauteile bestellt. Ich habe aber auch überhaupt keine Ahnung von...
Ist das eigentlich schon Cyborg-tauglich dann?
Ich glaube, das geht so in die Richtung. Wobei, meiner Meinung nach, du hast dann... Jetzt kommt auf deine Definition von Cyborg an, ne? Wenn du nur irgendwie erweiterter Mensch sagst, dann passt das da vielleicht schon rein. Nee, aber du hast noch keine Maschine implantiert.
Cyborg ist erst, wenn du ein Firmware-Update installieren kannst.
Also neulich hatten wir bei WMR, also bei dem anderen Podcast, hatten wir Enno da, der hat so ein Cochlea-Implantat. Mhm. Und das ist, also der hat jetzt die Deutsche Cyborg Society gegründet.
Ja, da war ich auch neulich beim Gründungstreffen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Also da bist du auch Mitglied. Muss ich jetzt hier nicht Kontakt herstellen.
Nee.
Genau, da wurdest du akzeptiert als mit Cyborg.
Also nicht Cyborg. Das ist noch nicht so mit Initiationsriten und dass man aufgenommen werden muss und sich qualifizieren muss.
Das ist so ein Metalldetektor an der Tür und wenn der nicht ausschlägt, kommst du nicht rein.
Genau.
Also Enno hat auch, glaube ich, eine andere Definition von Cyborg offenbar als jetzt zum Beispiel ich.
Er hatte irgendwie war die gar nicht so doof. Ich habe es aber vergessen. Ja, egal. Ist
hat er Firmware-Update in seinem Ohr installieren?
Naja, es ist ein Höllenproblem. Also er würde es gerne. Mhm. Aber es ist, also erstmal will er das USB-Kabel zu basteln, ist ein großes Problem, weil das ist natürlich kein Standard-USB-Kabel. Und die Kabel kosten ein Vermögen. Also er hat, was er machen kann, ist sein iPhone direkt anschließen ans Ohr. Also er kann hier ein Kabel anschließen und dann hat er eine 3,5 mm Stecker, Klinke, und die kann er direkt ans iPhone ranstecken und dann hört er nur das.
Also wie sieht das dann optisch aus? Also die Buchse ist ja nicht in seinem Schädel.
Aber genau, er kann doch Podcasts hören, ohne dass du das siehst, oder? Da ist, glaube ich, gar kein Kabel, dann kann das sein.
Nee, also er hat hier dieses Implantat sieht man schon sehr. Also er ist ein Teil im Ohr drin. Mhm. Und er hat quasi hinterm Ohr sitzen so zwei große schwarze Nubbel, weil er jetzt auch komplett rasiert ist, sieht man das auch sehr, sehr deutlich. Und da geht dann das Kabel ran.
Aber also das ist schon, steckt auch schon teilweise in seinem Schädel drin.
Das ist so per Magnet draufgesetzt.
Aber du fräst, bei der Operation dachte ich, fräst du schon irgendwas aus dem Schädelknochen weg, oder?
Ja, das ist, also es ist ein Teil, der unter der Haut sitzt und das kannst du halt komplett abnehmen, was oben drauf ist, dann siehst du es quasi nicht mehr.
Weil er quasi nur wie so eine Magnethalterung im Kopf hat.
Genau, und weil auch per Magnet das Ganze übertragen wird. Und dann wird das halt übertragen irgendwie in den Knochen rein, tatsächlich was aus dem Schädelknochen rausgefräst und dann wird es dann in das entsprechende, in den Hörnerv da reingelegt und dann werden die Dinger damit stimuliert und das Hörnervende und und da hat er so ein Kabel, das kostet irgendwie 200 Euro, wirklich nur das Kabel, weil so
Medizin-Tag,
genau, ist einfach Gold. verdrillt. Das ist wirklich doppelt verdrillt. Das ist, nee, also es ist halt so Medizintechnik und so scheiße teuer. Und dann will er jetzt erstmal anfangen, oder hat er erzählt, will er erstmal anfangen mit, das so aus dem 3D-Drucker rauszupumpen, um mal zu gucken, wie weit er damit kommt.
Ja.
Weil kann ja nicht so aufwendig sein. Und dann halt als nächstes, also es ist, es gibt USB-Kabel dafür, weil die können die auch nachkonfigurieren, dieses Cochlea-Implantat,
ja.
Weil das fängt dann so für unterschiedliche Situationen und für wird das Programm aktualisiert. Und er findet das total nervig, weil er würde es gerne selber machen können, klar, dass die Programme entsprechend ein bisschen bearbeiten, die verschiedenen Hörprogramme. Und es wäre natürlich eigentlich auch, wäre das ja remote total gut machbar.
Was läuft denn da für eine Software drauf?
Ja, irgendwas, keine Ahnung. Das ist, also das will er wohl alles rauskriegen und er will das gerne hacken nach Möglichkeit. Aber man kann sich ja gut vorstellen, wie viel Lust der Hersteller von diesem Gerät ungefähr so Pi mal Daumen darauf hat.
Ja, aber ich meine, es ist natürlich irgendwie komisch, der ist ja theoretisch auf seinem eigenen Körper nicht root.
Das stimmt. Kann man das, ist das ein Verstoß gegen die Menschenwürde, das keine Root-Rechte am eigenen Körper zu haben?
Naja, ich meine, das wäre ja mal.
Aber das könnte wirklich für später dann
in meinem Bauch bin ich root. Ja, auf jeden Fall.
Also, oder nicht nur für später, aber die meisten Leute, denen ist klar, dass man irgendwie, wenn man mal alt und gebrechlich wird, irgendwie auf so Sachen angewiesen ist. Und bei diesem Cyborg Society Stammtisch hatten wir auch einen da, der meinte, er hat viel mit Leuten mal gearbeitet, die zum Beispiel irgendwie hier so hörbehindert oder was auch immer geschädigt waren. Und dass die super abhängig eben sind von diesen Herstellern und ja. Und auch den Leuten, die das reparieren zum Beispiel. Also du bist ja dann total abhängig.
Du musst immer zur, wie heißt das, Vertragswerkstatt?
Ja, also eigentlich
alle 100.000 Kilometer.
Dann schon ganz komisch. Und ja, später, dann stell dir vor, jetzt hier wir als Softwareentwickler, dann ist da irgend so ein Bug, dann kannst du das selber nicht fixen.
Garantie
abgelaufen.
Der Code
steht nicht auf GitHub.
Ja, oder dann
gibt nur 3 Updates pro Jahr. Wird
einfach deprecated.
Ja.
Stimmt, das ist natürlich. Und dann müssen wir jetzt Upgrade mehr kaufen.
Ja.
Wie, das ist Cochlea XP. Wir haben doch jetzt alle Cochlea 8.
Mit Touch. Haben Sie keinen Touch?
Ins Auge. Ja, aber das ist eigentlich spannend, dass man keine Root-Rechte am eigenen Körper hat.
Und ich meine, da kannst du dir überlegen, wann der Gesetzgeber mal auf die Idee kommt, da
was zu machen. Wobei, ob man das einklagen kann vom Verfassungsgericht? Ich meine, die Würde des Menschen ist unantastbar und so. Ist das Teil der...
Ja, ich bin kein Richter, aber...
Ach, das
müsste man drauf ankommen lassen.
Das kriegt man doch bestimmt verargumentiert so ein bisschen. Und was gab es denn noch so, außer so... Magnet im Finger ist jetzt relativ simpel, da kannst du jetzt...
Ja, aber also das war ja das erste Treffen da. Da waren mehr Interessierte da als...
Cyborgs.
Als Menschen, die sich wirklich als Cyborgs gefühlt hätten.
Und was hatten die so an Veränderungen? Also,
es waren eigentlich nur Enno und ich.
Ach so. Wofür so ein Magnet im Finger gut sein kann.
Immerhin. Ich fühle mich ja gar nicht als Cyborg oder ich würde den Begriff so definieren, dass ich da nicht drunter falle. Ja.
Also es gibt noch diesen Typen, der auf der Republika gesprochen hat, dessen Vortrag ich mir immer noch nicht angeguckt habe, der diese Kamera oben auf dem Kopf hat, mit der er Geräusche hören kann.
Wie heißt der?
Quatsch, Farben hören kann.
Ich hab den Vortrag mir angeguckt.
Der muss ziemlich cool gewesen sein, habe ich mir sagen lassen, oder?
Ja, ja.
Also der Typ hat und seine Freundin, also der hat, der ist farbenblind und hat darum eine Kamera und diese Kamera macht, je nachdem, welche Farbe er sieht, kriegt er wohl andere Geräusche zu hören. Und
aber nichts von gut, muss man das jetzt fest einbauen?
Das ist ja nicht fest eingebaut.
Ach so, das ist nur aufgesetzt.
Ja, aber er sieht es jetzt schon als Teil seines Körpers. Aber was auch der spannende Teil ist, dass, ich meine gut, ne, so weit würde er ja nur quasi so viel sehen wie wir auch, aber dann hat er noch daran rumgebastelt, sodass er auch...
Infrarot oder so.
Ja.
Und das will Enno ja auch machen. Der will ja auch gerne irgendwelche Töne hören, also hier Ultraschallbereiche und so, dass das Mikrofon selbstverständlich aufnehmen kann, die wir aber nicht hören können. Und das könnte er ja problemlos erweitern.
Ja.
Wobei ich finde es ja schon das Gegenteil total geil, dass man einfach auch manchmal die Lautstärke runterdrehen kann. Finde ich auch schon mal ganz, ganz angenehm.
Oder hier mit diesem Fokusprogramm, das er hat, mit dem er so Nebengeräusche ein bisschen ausblenden kann. Und auf jeden Fall in der lauten Umgebung, wie wenn er sich mit jemandem unterhält, hat er zumindest gesagt, kann er das wahrscheinlich besser als du und ich jetzt.
Ja, also er meinte so in Disco, diese üblichen Disco-Lärm, dass er da tendenziell besser hört als wir.
Krass.
Also sich besser unterhalten kann.
Hat er das auf beiden Ohren?
Mhm.
Also zwei so eine Dinger.
Es ist nach ein, ja genau, es sind zwei so eine Dinger. Er hat auch eine Fernbedienung dafür, mit der er das Programm umstellen kann.
Das heißt, wenn er eins brickt, dann kann er okay,
auf das stimmt. Das ist, ja, das ist, und die Fernbedienung ist auch, funktioniert wohl so, dass das dann regelmäßig nur eins umgestellt wird und das andere Programm muss er dann nochmal separat umstellen und so. Also so ist wohl eher scheiße. Also so, also es ist natürlich, also er findet das total geil, weil er kann wieder hören, wie größtenteils wie ein normaler Mensch und vorher war quasi nicht in der Lage, mit anderen besprechen zu kommunizieren.
Ja.
Aber von der ganzen Usability her und sowas geht das wohl eindeutig noch viel, viel besser.
Das glaube ich.
Und dann noch so ein Firmware-Update einspielen, das wäre jetzt mal wirklich...
Ich habe mich immer gefragt, wenn du jetzt so eine Handprothese hast oder so, ob du da nicht einfach ein USB haben kannst an deinem Arm. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt irgendwie eine Hand verlieren und ich würde jetzt irgendwie so einen Roboterhand kriegen,
der
vielleicht einen Becher greifen kann und das war's. Damit zu tippen würde, wäre ich ja wahnsinnig. Aber wenn ich irgendwie diesen Motor steuern kann, dann könnte ich das auch gleich an meinen Rechner anschließen.
Also, das ist cool.
Das hat mich auch immer bei Star Trek hat mich das wahnsinnig gemacht. Dass Data tippt. Die Tastatur benutzt.
Das war nur, um besser integriert zu sein.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich total wichtig ist.
Aber es ist natürlich die Frage bei ist Data.
Die ausschalten.
Bei Data, so mit dem, ich meine, mit Touch Interface. Hat er überhaupt die Leitfähigkeit im Finger oder hat er vielleicht einen viel zu trockenen Finger und wird gar nicht von der Touch-Tastatur?
Ja, gute Frage.
Sitzt Data so mit seinem iPhone da und kann es gar nicht bedienen? kann die ganze Zeit nur mit Siri sprechen.
Nee, der hat dann halt wie, gab es nicht in Korea mal diesen Trend, dass es wohl so eine Art Beefy gab?
Diese Würstchen?
Diese Würstchen, die sich als Stylus durchgesetzt haben?
Ja, stimmt.
So was hat er dann.
Data mit seinem Stylus-Würstchen.
Der holt sich aus diesem, wie heißt es? Essen, erzeugt Gerät, einfach so ein Replikate.
Holt er sich eine Wiener.
Ich kann mir das gut vorstellen.
Ja, sehr schön.
Nee, aber also wie gesagt, das, warum den Aufwand?
Das stimmt allerdings. Vor allen Dingen, weil Data ja dann, wenn er mal will, dann auch ja Zahlen in einer unglaublichen Geschwindigkeit aufsagen kann und bliblablub und weiß ja toll was.
Bei Ghost in the Shell ist ja einer meiner persönlichen Lieblingsfilme. Da gibt es so eine Szene, wo, also das sind halt auch so Leute mit Computerkörpern, also mit Cyberkörpern.
Ja. Yeah.
Da gibt es auch so eine Stelle, wo so ein Agent von so einer Regierungsbehörde irgendwas eintippen will am Computer, aber dann spalten sich halt seine Finger in irgendwie so 20 Finger, weil dann kann er dementsprechend schneller tippen.
Okay, das ist ja bei Star Wars eigentlich mal relativ korrekt. Hier, wenn R2-D2 die anfängt, die Tür zu hacken, dass dann wirklich was rauskommt und er dann an dieses Interface rangeht.
Ja, vor allen Dingen, als ob es einen intergalaktischen Port gäbe.
Hallo? irgendwas haben sie halt in der Zukunft auch mal vernünftig hingekriegt.
Das glaube ich nicht.
Genau, er rennt R2-D2 so rum. Hat mal jemand einen Thunderbolt-Adapter?
Ja,
ja, aber immerhin. Aber
und diese Anschlüsse sind auch immer so praktisch in Bodennähe.
Ja, und mit Starkstromanschlüssen leicht zu verwechseln. Das ist der Nachteil an den Dingern. Das haben sie nicht vernünftig. Aber ich meine, das liegt wahrscheinlich nur daran, weil R2-D2 keine Finger hatte und darum das nicht normal, also nicht anders konnte. Aber es ist trotzdem wesentlich näher dran als irgendwelche tippenden Cyborgs. Das stimmt schon. Aber das mit der Hand, das ist eigentlich eine coole Idee. Gibt's da nicht schon irgendein Kickstarter-Projekt? wo man einfach nur durch Gedenken daran, dass man jetzt bestimmte Zeichen tippt, dass man dann damit schon lustig?
Ich glaube ja nicht, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Ich hätte jetzt immer so von außen vermutet, dass sie wahrscheinlich irgendwelche Nerven, die sie halt, das kommt ja wahrscheinlich auch immer auf den Einzelnen an.
Ja. Yeah.
Dass sie dann diese Nerven halt einfach abgreifen und mappen auf irgendwelche Bewegungen an dieser Hand.
Ja. Yeah.
Und dass du dann vielleicht irgendwie, du denkst, dass du halt in Wirklichkeit, die Hand drehst, weil du das irgendwie noch kannst, aber damit machst du dann die Hand auf und zu oder so. Und wenn du dann halt irgendwie so 5, 6 verschiedene Bits quasi oder Busse oder wie nennt man das, also Signale halt hast, dass du die dann halt wenigstens irgendwie in den Computer routest und dass du mit Handdrehen dann.
Aber damit kann man doch bestimmte Signale fälschen. Also damit kann man doch eine komplette Tastatur erstellen.
Du könntest theoretisch hier USB.
Aber gibt's denn nicht, also man kann doch so mit so elektrischen Abmessfeldern, Tastdingsbums, kann man doch auch den Willen das denken Sie jetzt mal dran, Sie würden eine Faust machen und dann kann man das doch abgreifen und sieht, jetzt würde er eine Faust machen. Das geht doch. Also so, und dass man eine Tastatur hat, die darauf basiert, dass man einfach, also ich will mich bei der Arbeit wirklich gar nicht mehr bewegen müssen. Ich sitze die ganze Zeit nur so da sitzen.
Ich will jetzt nur in meinem Drehstuhl drehen.
So lange, bis das USB-Kabel komplett aufgewickelt ist und dann drehe ich mich wieder in die andere
Richtung. Und der iMac vom Schreibtisch fliegt in Homburg.
Genau. Das ist wirklich die Frage, ob du dann so viel schneller tippen würdest. Also naja, bei mir ist nicht die Tippgeschwindigkeit, also das Tippen ist nicht das Problem.
Also ich möchte ja ungern meine Hand jetzt dafür eintauschen, aber wenn ich mir vorstelle, dass es soweit wäre, ja, bevor ich mit so einem komischen Plastikfinger tippe, dann tippe ich doch lieber irgendwie direkt.
Ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, bei Code tippe ich schneller als ich, also gerade mit Autocompletion und sowas, das geht ja alles relativ flott. Also da ist das Tippen nicht die, aber beim Texteschreiben habe ich schon öfters das Gefühl, dass das tatsächliche Tippen, das für mich die Geschwindigkeitseinschränkung darstellt.
Ja, das habe ich ganz selten beim Texteschreiben, aber ich schreibe auch nicht so oft Text, eher Code. Und dann ist vielleicht manchmal sogar richtig gut, dass man nicht so schnell tippen kann.
Das stimmt.
Kann, ja, ich kann auch nicht so schnell tippen.
Weil das einem davon bewahrt, irgendwie ganz dumme Fehler zu machen.
Wenn ich bei SoundCloud neben den Community-Leuten saß, die haben irgendwann 1000-mal so schnell getippt wie ich.
Das geht, also wenn ich im Büro neben Toto sitze, der kann, also der tippt, also ich glaube, er tippt auch bewusst sehr schnell, wenn jemand neben ihm steht. So. Und er vertippt sich dann auch relativ häufig mal und er macht dann alles mit der Tastatur. So, dann habe ich ja mal das Gefühl, also ich bin ja schon jemand, der hin und wieder mal auch sein Trackpad dann benutzt, um irgendwas auszuwählen oder sowas. Und da habe ich immer das Gefühl, ich tippe ganz furchtbar langsam. Aber manchmal, also ich habe vorhin eine Mail getippt. Und dann kam auch so irgendwie dieser Moment, wo ich mir selber beim Tippen zugucken konnte und so, oh, das geht ja eigentlich doch ganz, ganz schön schnell. Also manchmal habe ich das dann schon, dass ich das Gefühl habe, so langsam bin ich gar nicht.
Machst du so Sachen wie mit Alt oder Command löschen?
Also dann auswählen und löschen oder wie?
Ja, also was ich halt mir irgendwann mal angewöhnt habe, was mich auch jedes Mal ins Gesicht schlägt, wenn ich an der Windows-Maschine sitze, halt mit Alt, mit den Pfeiltasten über Worte springen und dann mit Alt.
Ja, das mache ich die ganze Zeit über.
Genau.
Das ist so eine der wenigen Abkürzungen, die ich so. Ist das? Ich habe jetzt gerade mal hier so ein bisschen das Licht angemacht, weil es so sehr dunkel wurde. Und jetzt sind wir hier alle gerade so ein bisschen im Aufwachmodus.
Aber das quält mich halt manchmal, wenn ich Leuten zugucke, die das nicht machen und dann irgendwie über jeden einzelnen Buchstaben rübergehen mit den Pfeiltasten und das sitzt daneben. Und, ah, Junge, drück doch mal Alt und ah.
Ich habe neulich, die Grafikerin, die unsere Einladung für die Hochzeit gemacht hat, die konnte keine Shortcuts. Er ist wirklich bei jedem Befehl oben in die Menüleiste ausgewählt. Und ich wollte nicht unhöflich sein. Ich hatte so dieses, guck mal, da steht dieses Zeichen dahinter. Und das, also vielleicht wusste sie es ja wirklich nicht. Vielleicht hätte ich ihr Leben total vereinfacht. Und okay, ja, hätte ich, oh toll, ich wusste, habe mich immer gefragt, wofür das da ist. Hätte ja sein können, dass sie das sagt. Vielleicht hätte sie auch gesagt, ja, ich weiß es so. Und sie hat uns rausgeschmissen und wir hätten keine Einladung gehabt.
Du hast dich nicht getraut, irgendwas zu sagen.
Ich habe es nicht, ich hielt es für unhöflich, was zu sagen, aber.
Aber ich meine, du sparst den Leuten da ja mit der Lebenszeit.
Ja, das stimmt. Besonders schlimm finde ich, am schlimmsten finde ich eigentlich Leute, die immer noch zum Scrollbar gehen. die nicht das Rädchen oder die Touch-Geste oder die Geste nehmen, sondern die immer noch, die meistens ja auch so eine Mäuse haben, die ein Scrollrädchen haben. Also wann habt ihr das letzte Mal eine?
Obwohl ich sagen muss, ich habe ja an meinem iMac auch eine Maus mit Mausrad. Und ich habe das, es kann sein, dass es, ich hatte, glaube ich, nie einen Mac mit Mausrad benutzt vorher.
Okay.
Und das Mausrad ist einfach nicht sensitiv genug. Also wenn ich mit dem Mausrad...
Das scrollt immer relativ weit gleich, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich scroll mir da einen Wolf.
Ach so, sogar in die
und
Richtung.
Dann benutze ich halt diese Bar da, weil es einfach 10-mal schneller geht und genauer ist. Und ich mir halt... Das Rad macht auch noch so ein unangenehmes Geräusch.
Es gab mal von Logitech, gab so Mäuse, die hatten dann ein Schwungrad drinne. Das war extra für Turbo-Scrollen, damit man dann so, dass wenn man, also so langsam und dann konnte man so, wui! Und dann hat es richtig schnell gescrollt. Das ist auch sowas, wo ich so. Hast du eigentlich die Scrollrichtung geändert mit dem Mausrädchen?
Nee, also ich muss sagen, bei mir ist es so, wenn ich eine Touch-Maus habe, also eine Magic-Maus oder ein Touchpad, dann finde ich die Apple-Richtung okay.
Ja.
Und.
Mit Rädchen geht die gar nicht, ne?
Mit dem Rädchen. Oder habe ich die geändert? Ich weiß, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
Also
aber ich benutze auf dem Rechner halt auch überwiegend Windows. Weil der ist halt einfach zum Zocken da.
Ich habe mir gerade überlegt, ob ich das Bier hier entsetzt auf den Boden spucke. Aber
ich habe auch so dieser kurze Moment der Stille, bis okay, du gesagt hast, genau. Spielen. Und dann also okay, ja, das ist okay.
Ausnahmsweise. Komm du mal nach Hause.
Aber ja, Windows. Ich kann ja, das muss ich ja auch mal wieder feststellen, wie ich auf einem Nicht-Unix-Betriebssystem auch gar nicht mehr arbeiten kann. Hast du mal PowerShell benutzt?
Ist das diese normale DOS-Shell oder
nein? Nee, das ist CMD.
Ach so, das ist PowerShell, habe ich dann noch nie benutzt.
Hast nichts verpasst.
Ich habe Sykwin benutzt.
Das, genau, das ist wahrscheinlich noch die bessere
Alternative. Nee, das ist furchtbar.
Aber dann hast du ja wenigstens eine richtige Bash, oder?
Da hat man eine richtige, ja, da hat man sowas wie eine richtige Bash. Das ist aber, das ist auch so furchtbar. Das ist so, das ist so ein Installer und ist alles so von irgendwie ein halb, und dann hast du ein halbes X-Windows drauf und dann geht das R-Sync nicht und so und das was. Oh. Ja, man kann, also unter einem Nicht-Unix zu arbeiten, ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir wollten vielleicht mal ein bisschen.
Ich wollte noch sagen, es sollte ein Wort geben für dieses Gefühl, das man hat, wenn man neben jemandem sitzt oder steht, der seinen Rechner nur so halb gut bedient und dieses, weil man dieser Person zuguckt, wie sie die Maus zum Scrollrad, zum Scrollbalken bewegt.
Das ist so, wie wenn man neben einem schlechten Autofahrer, wenn man einem Autofahrer, sagen, ja, der zu spät bremst, sitzt und dann so die ganze Zeit, also dieses Gefühl hat man dann auch.
Ist ja,
das so?
Oder als wenn Mama was in der Küche macht und die ist dann so, ach komm, ich schäl die Kartoffeln, das geht dir viel zu langsam.
Bevor du dich hier wieder amputierst.
Ja, genau.
Dann hat man oft, dann braucht man auch gleich viel früher diese Hand.
Das stimmt. Das ist, beim Autofahren, ja, also ich hatte das also am Anfang, als ich ganz frisch Auto gefahren gelernt habe, da ging mir das Ganze, dann konnte ich nicht mehr daneben sitzen, ohne die ganze Zeit mit den Füßen mitzusteuern. Das ging dann aber nach einer relativ kurzen Zeit wieder deutlich besser. Und jetzt das Bedürfnis, mitzubremsen, habe ich wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, dass da eine Gefahrensituation entsteht. Und das ist wirklich so, also dass man eigentlich die Person auch schon anschreien möchte und so. Das ist so dann der Moment.
Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Autofahren. Ich kenne das nur aus Erzählungen.
Und aus Go-Karts.
Aber macht da nicht jeder das Gleiche?
Wie macht da nicht jeder das Gleiche?
Also kann ich jetzt groß anders Auto fahren als du, wenn wir das gleiche Auto fahren? Also wenn ich
du kannst hier, 2 Meter vorher bremsen.
Genau, aber du kannst ja jetzt, also du kannst irgendwie Shortcuts verwenden oder du kannst halt wie so ein Nappel da mit der Maus rumhantieren.
Ach so, das meinst du. Ah. Doch, das kann man definitiv. Man kann anders fahren.
Okay.
Also man kann, was weiß ich was.
Du kannst entweder das Lenkrad in die eine Richtung bewegen, um eine Kurve zu machen, oder du slidest.
Das stimmt. Nee, also was ich zum Beispiel mache persönlich, das treibt viele Leute in den Wahnsinn. Ich fahre relativ niedertourig, also ich schalte sehr früh in einen sehr hohen Gang und ich fahre auch
bei. Das Go-Kart hatte keinen Gang.
Ja, aber ich fahre auch bei 50 schon gerne mal im fünften, weil zum einen ist es, verbraucht man dann weniger Sprit. Und zum anderen, wenn man aufs Gas kommt, wenn man so im dritten fährt und man achtet nicht drauf, dann fährt man plötzlich schon wieder 70, ohne dass man es gemerkt hat, weil dann hat so ein Auto ja ganz, ganz schön einen Schwung. Ja. Und wenn man im fünften fährt, dann ist das so ein bisschen zäher, da muss man schon ziemlich drauflatschen, damit das wirklich schnell wird. Und darum fahre ich eigentlich so relativ. Und es gibt Leute, die machen das wahnsinnig. Die sitzen daneben und es gibt auch immer Theorien, dass, nein, der muss sich freirotzen und so, und dass davon geht der Motor kaputt, okay. Und was natürlich kompletter Bullshit ist, aber ja, gibt's schon große Unterschiede, glaube ich schon. Aber ja, aber es ist was anderes als Shortcuts bei der Tastatur, das stimmt schon.
Irgendwann mache ich mal einen Führerschein. Aber
dann
da bin ich nur enttäuscht. Das ist irgendwie, vielleicht, so ist es ja noch was Mysteriöses wenigstens, dieses Autofahren.
Ich habe ja auch keinen Führerschein und ich habe mir auch überlegt, ob ich das überspringe und direkt irgendwie Helikopter fliegen lerne oder so.
Aber?
Oder einen Teleporter baust.
Super teuer.
Helikopter fliegen?
Ist noch teurer als Autofahren.
Das stimmt. Ich fahre manchmal ganz gerne Auto. Also nicht nur Go-Kart, sondern ich fahre hin und wieder, macht das durchaus mal Spaß.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass ich so ein bisschen so ein Raser bin. Also.
Ja, es macht ja auch das Sache.
Schnell fahren ist ja auch schön. Zu schnell ist auch noch viel besser.
Das ist so Landstraße in Brandenburg, das macht echt Laune. So.
Ach, dafür ist Brandenburg da.
Dafür ist Brandenburg da, ja. Die
Kartbahn Berlins quasi.
Von hier aus nach Rügenhoch fahren, und zwar nicht irgendwie über die Autobahn erst nach Rostock und dann über die andere Autobahn rüber, sondern es gibt ja so eine direkte, so B1 oder ich weiß nicht, kann sein, dass es die B1 ist. Und da ist so zwischendurch mal so ein bisschen hügelig und überall so ein bisschen Wald dran und so. Und das ist so ein bisschen wie Achterbahn fahren, das macht total Spaß. Und dann ist man von hier aus so 3,5 Stunden oder sowas unterwegs, das macht echt Laune. Und Rügen ist ja auch, da ist ja auch ein schönes Ziel und so, das macht Spaß.
Ich habe gehört, also in dunkleren Zeiten, als die Autobahn noch neu war, da gab es wohl eine Dienstleistung, dass man bei der Autobahnmeisterei angerufen hat, wenn man wusste, dass da jemand vorbeifährt, Und dann haben die ein Schild rausgehängt für einen. Der Max will dir was sagen. Fahr mal rechts rein und ruf den an.
Ach, ernsthaft?
Ja, ja, habe ich gehört.
Wow.
Und wann genau war das?
Naja, 32. Wie gesagt, die Autobahn.
Wir wollen jetzt nicht drüber reden.
Hier, die Straße irgendwo auf der Prenzlau oder so, gibt es irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich glaube, ein Lampenladen oder vielleicht ein Brillenladen oder so. Da steht auch seit 1933.
Oh. Ja. Besser als seit 1938 oder wann war ich Kristallnacht so irgendwie. Ja,
den
so,
haben wir günstig übernommen.
Ja, ja. lagen noch viele zerstörte Kronleuchter drin. Ja, nee, das ist dann lieber seit 33.
Das, ja, und halt auch einfach verschweigen. Schon ganz lange. Seit was nicht, 80 Jahren oder so. Kann man es ja auch sagen.
Ey, muss man
es
aber jedes Jahr aktualisieren. Das finde ich immer so schlimm, so bei irgendwelchen. Also es gibt hier.
Hart gecodet, ne?
Ja. Genau, so ein Schild, was dann so ding, automatisch hochkommt.
Aber ist noch besser, weil dann wissen die Leute immer nicht, war das jetzt irgendwie. Ah, naja, wer weiß, wann er das Schild aufgehangen hat und so. Da kannst du dich immer noch ein bisschen retten. Weißt du? Aber wenn du
halt mit 33,
ach shit. Oder du machst alle 10 Jahre so ein plus 10 Schild drunter.
Oder so.
Oder seit der Macht, der Greif von Köttlers. Das wissen die Leute auch nicht zwangsläufig das Jahr. Aber es ist hier vorne gibt es auch so einen Friseur, Locke und Glatze heißt der, und da steht irgendwie dran, seit 10 Jahren, und dann steht da drunter von 1997 bis 2007, wo man sich dann auch so denkt, oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall schon mittlerweile schon eigentlich eher 20 Jahre als 10 Jahre, ja. Und steht aber immer noch dran, hey, 10 Jahre, wie
weißt
toll.
Weißt du, was so ein Shit kostet?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel, wie man, dass es sich lohnen würde, sich diese Peinlichkeit zu geben. Aber es ist.
Das ist vielleicht auch eine ganz perfide Art, Aufmerksamkeit zu generieren, denn schließlich hast du jetzt diesen Friseurladen hier erwähnt.
Vielleicht ist bestimmt. Es auch wie so eine Themenbar, weißt du, wo es immer 1970 ist. In dem Friseur ist es immer 2007.
Man kriegt immer die gleiche Frisur, wie man sie 2007 gekriegt hätte. Also ich hätte noch plötzlich Haare, wenn ich wieder rauskomme. Wollen wir mal hier über Online-Kurse reden?
Über Online-Kurse.
Weil du hast irgendwie auch geblockt, dass du Online-Kurse total toll findest.
Ja, und wir haben ja sogar den gleichen Online-Kurs gemacht.
Nee, genau. Hast du ihn auch gemacht?
Ich habe ihn nicht erfolgreich gemacht, aber ich habe trotzdem das Zertifikat bekommen.
Ah, okay. Und du hast ihn gemacht? Was ist das denn für ein Online-Kurs?
Das war der Scala-Online-Kurs, der auch von dem Martin Oderske ist, der auch Scala gemacht hat.
Der hat Scala gemacht. Das heißt, du kannst dich nicht irgendwie rausreden.
Ach so, okay.
Weil der ändert es einfach zur Not.
Aber Hausaufgabe war falsch gestellt. Aber ich hab
hier den Kopf. Es gibt hier ein Update. Ja, okay. Und was ist das für ein Kurs? Also muss man, erstens ist der kostenlos oder muss man den bezahlen?
Nee, der ist kostenlos. Also auf Coursera sind ja, von welcher Uni war der? Von Lausanne?
Lausanne, glaube ich, ETH Lausanne.
Ja, also das heißt, dass auch echte Studenten an einer echten Uni den gemacht haben, die den auch echt angerechnet bekommen haben dann.
Mhm.
Ja, ne, und dann hat man halt da Videovorlesungen und Hausaufgaben. Und das mit den Hausaufgaben ist auch immer also oft ganz cool geregelt bei diesen Online-Kursen. Also da war das so, du submittest die und die haben dann quasi automatisierte Tests, die da drüber laufen und die dir die Punktezahl so sagen.
Ja, und an dem einen bin ich massiv gescheitert.
Ernsthaft?
Das war, ich weiß nicht, woran es lag, das war die Aufgabe, wo man dieses Tweet-Set erstellen sollte.
Ah, mhm.
Und die ist bei mir immer abgeschmiert, wenn ich das submitted habe. Und ich habe da nicht raus, also die Sache war irgendwie, man ist ja funktionales Programmieren.
Okay.
Und Side-Effects und bla.
Ja.
Und ich muss mich irgendwie zu dem ich angestellt haben. Aber ich wusste dann nicht, liegt das jetzt wirklich an mir oder an denen? Aber ich hatte, du kannst halt mehrere Versionen einreichen und du hast irgendwie 10 Versuche und dann von denen zählt das Beste. Und die erste Version, die ich eingereicht hatte, war halt nicht funktional. Da hatte ich irgendwie eine mutable Array irgendwie und dann war das Ganze halt irgendwie 10-mal so schnell. Und für die Variante habe ich 100 volle Punktzahl bekommen, aber dann haben die irgendwie noch so einen Style-Checker, der guckt, ob du funktional programmierst. Dann hat er halt gesagt, hier ist mutable. Und da gerade habe ich irgendwie 0,01 Punkt Abzug bekommen. Und da hatte ich halt 9,99 oder so Punkte. Und das war dann halt auch okay. Und die anderen Versionen haben halt immer abgestürzt und dann hatte ich halt 7 Punkte. Aber das fand ich halt, da war halt so ein bisschen so der Fehler in diesem automatischen System.
Ah, okay.
Eigentlich habe ich mich ja halt überhaupt nicht dran gehalten, was ich
hätte machen sollen. Den Checker gehackt sozusagen.
Theoretisch. Also.
Und hast du gedacht, ich mache ja schon immer das, was bei solchen Sachen, das, was
ich vor allem versucht, aber ich wusste nicht, wann es liegt und dann war ich halt, na, shit. Den 0,01 Punkt oder was es war, kann ich auch in Kauf nehmen.
In letzter Zeit wird es ja so immer beliebt, dass man so irgendwie hier ein bisschen Python lernt. Jetzt gib mal 3 plus 3 ein und dann muss man 3 plus 3 eintippen und Return drücken. Und hast du gut gemacht, toll. Und dann kommst du zur nächsten Slide und dann machst du das nächste. Oder gibt's ja auch für Git irgendwie sowas, wo man jetzt Git lernt und dann so ein paar Git-Befehle eintippt. Und für Go habe ich das auch mal gemacht, wo man so ein paar Zeilen Go lernt. Und ich finde das ja eher scheiße. Also ich finde das, man lernt vielleicht die Syntax von so einer Sprache ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie das jetzt bei eurem war. Lernt man da die Toolchain auch kennen, so was dazu also, gehört?
Aber was du meinst, sind ja auch echt eher diese interaktiven Tools,
wo ja,
du
ja.
So. Und aber dieser Scala-Kurs, den fand ich insgesamt schon eher anspruchsvoll. Also, ich meine, ich habe auch nie vorher irgendwas Funktionales gemacht und ich meine, da das der Odersky selber macht, erklärt er auch echt viel über. Ich finde, er hat auch echt viel erzählt, was für Entscheidungen er getroffen hat, so beim Sprachendesign.
Das ist natürlich ganz cool. Das ist auf jeden Fall ganz spannend.
Also ich hatte mich halt irgendwie nach der 4. Lektion oder so ausgeklinkt, weil ich irgendwann, habe ich die Abgabe der Hausaufgabe verpasst, weil ich irgendwie, und dann habe ich halt 0 Punkte bekommen und dann habe ich irgendwie gedacht, ah, scheiße.
Okay, ja.
Wenn ich nicht irgendwie 100% kriegen kann, dann war ja nicht mehr. aber ich hatte halt, also ich hatte ja in der Uni mal Haskell und so und auch wenn das jetzt eine andere funktionale Sprache ist, war da halt, also ich fühlte mich dann halt erstmal nicht so gechallenged am Anfang. Ich weiß nicht, was ich dann noch verpasst habe am Ende, aber ich war auch ganz dankbar, dass man den Herrn Odersky ein bisschen vorspulen konnte.
Und dann wundern, wenn du danach in dem Kurs nicht die volle Punktzahl kriegst. Also ich habe mal so einen Rails-Kurs gemacht, so ein Rails-Tutorial, was ich mir illegalerweise runtergeladen habe irgendwo. Was auch so ein Videotutorial war, was eigentlich, dann ist es, also weil, wenn man dann jemand zuguckt, wie er was erklärt und es dabei tippt, dann will man es ein bisschen schneller machen und vorspulen und dann kommt man nach vorne, dann stellt man aber genau diese, dann erklärt er irgendwie 20 Sekunden oder eine Minute lang, wie jetzt die nächste Zeile zusammenkommt, von der man jetzt weiß, wie sie zusammenkommt, aber man weiß halt nicht, wie die Zeile aussieht, weil man kann die Syntax der Sprache noch nicht. Und dann ist aber, dann tippt er das rasch und dann geht er zum nächsten Screen, dann musst du wieder zurückspulen, bis genau an dieser Stelle bist, wo er es eingetippt hat und dann schnell Pause tippen und abtippen. Das finde ich furchtbar.
Das hat mich auch immer ein bisschen geärgert, das hat teilweise in den Hausaufgaben wollte ich dann zum Beispiel Pattern Matching verwenden, weil ich das schon kenne und weil ich das auch gerne benutze und Scala das hat. Aber das war dann noch nicht eingeführt und dann musste ich halt so, und wenn ich jetzt nachgucke, wie Pattern Matching geht, habe ich dann betrogen. Aber ich meine, ob ich jetzt da 3 If-Abfragen mache oder halt einmal schön Pattern Matching in 3 Zeilen.
Ja, und eigentlich finde ich ja, das doch gerade das, also ich habe auch so ein Angular.js-Kurs jetzt gemacht bei JS Weekly oder Daily? JS Daily, glaube ich, heißt das. Das ist ganz okay. Da kriegt man so einen Mini-RSS-Feed-Parser beigebracht, wie man das baut und sowas. Und es ist soweit auch ganz okay, um mal so reinzukommen. Aber man lernt nicht mit den Tools umzugehen, sondern das geht halt sehr stark darum, ja, und dann tippst du ja das ein und dann passiert das und dann tippst du ja das ein und es passiert das. Und du hast aber nicht einmal gesehen, wie eine Fehlermeldung in dieser Sprache aussieht. Du kriegst nicht raus, wie du debuggst. Du kriegst nicht so, was man dann am besten machen muss. Was sind die besten Tools, um bestimmte Ziele zu erreichen? Welchen Editor? Okay, Editor hat jeder seine Wahl, aber es gibt ja gerade bei Angular gibt es ja auch so eine Integration mit Chrome, die wohl ganz cool ist. Wo finde ich, okay, du hast dich für folgende NPM, also für diese Packages da entschieden. Wie treffe ich denn die Entscheidung? Wo finde ich denn? Wo recherchiere ich nach dem ganzen Zeug? So, das fehlte da komplett. Also ich habe erfolgreich diesen 7-teiligen Kurs, das ging relativ flott, hinter mich gebracht mit bisschen zu Installation und wie bringe ich das dann bei App Engine zum Laufen und so ein Zeug. Aber so jetzt, wie erweitere ich diese Funktion um irgendwas Praktisches, sehe ich mich nach wie vor nicht zu in der Lage. Und das fehlt mir bei vielen dieser Kurse, wie nicht so sehr diese, hier tipp mal was ein und dann, sondern so dieses, wie reagiert man mit Fehlern, wie iteriert man vernünftig über Sachen, das ist so, was mir auch fehlt. Ich weiß nicht, ob das da drin war, neben Scala-Kurs.
Nicht ganz, aber ja, das ist halt ein anderer Fokus, würde ich sagen. Also der Scala-Kurs war echt erstmal so, du lernst erstmal so die Grundlagen von dieser Sprache.
Na nee, okay, ja klar, das ist ja
stimmt. Und die auch eigentlich super ausführlich. Ich meine, danach dachte ich nämlich auch, okay, jetzt will ich aber mal wissen, wie ich damit irgendwie eine Webanwendung machen kann. Und dann wäre auch so mein nächster Schritt gewesen, mir irgendwie da so ein Framework anzugucken, Play oder hab vergessen, wie das andere heißt. Lift? Egal. so weit bin ich dann irgendwie nicht gekommen, weil dann musste ich eine Bachelorarbeit schreiben oder so. Aber das stimmt schon, dass das da gefehlt hat. Aber so ein bisschen war es vielleicht auch schön, sich einfach nur auf die Sprache zu konzentrieren. Und dann hast du da so eine Rappel und probierst da alles aus. Und dieses, das ganz Praktische mit, jetzt will ich mal richtig hier was bauen. Ja, das stimmt schon, dass das da außen vor blieb.
Also ich weiß nicht, wie ihr programmiert. Also ich, meine Motivation beim Lernen von irgendwelchen Sprachen ist immer, ich will was Praktisches machen. Also bei Angular war es jetzt tatsächlich nicht so. Da hatte ich keinen praktischen Hintergrund. Da war es einfach nur so, ich will mal gucken, wie die jungen Leute das heutzutage so machen. Mhm. Weil ich ja früher selber so ein bisschen JavaScript und sowas. Und es ist krass zu sehen, was da passiert ist offensichtlich in den letzten Jahren und so. Also auch ein bisschen dran zu bleiben. Aber normalerweise ist meine Motivation immer ein konkretes Ziel zu erreichen. Also ich bin bei den meisten Büchern, die ich auch irgendwie lese zu irgendwelchen Programmierthemen, ab dem dritten, vierten Kapitel fange ich neben an, irgendwas Eigenes zu bauen oder sowas, weil ich das dann auch langweilig finde, das 120. Tutorial nachzubauen. Also und
ich hatte den halt überwiegend gemacht, weil ein Freund von mir hat immer gute Sachen von Scala erzählt und ich wollte es einfach mal ausprobieren.
Na, okay.
Ich bin ja auch eigentlich eher so ein Freund von funktionaler Programmierung und was so, sag ich mal, Werbung für Scala angeht, fand ich das total gut. Also von Scala bin ich schon überzeugt. Es ist halt sehr pragmatisch, leugnet halt nicht, dass es auf der JVM läuft, ist halt total Java-kompatibel und du kannst ja halt trotzdem irgendwie deine Exceptions und deinen ganzen Java-Shit halt haben, wenn du den willst. Aber du bist halt, es ist halt nicht scheiß Java. Und
das ist Java ohne Java.
Ja, so ein bisschen. Also das war ja auch, als ich Android bei SoundCloud gemacht habe, hatte ich ja auch das Problem, dass ich, das ist Java 5 und ich hatte, das letzte Mal, dass ich Java gemacht habe, war in der Uni und dann hatte ich halt, sage ich mal, überhaupt mich ein bisschen weiterentwickelt in all der Zeit, komme ich zurück zu Java und Java war immer noch genau.
Und ich habe mich weiterentwickelt und du Java. Ja. Und du
nicht. Aber Scala war halt so ein bisschen so, okay, hier, also zum einen schreibst du viel weniger Scheiße die ganze Zeit, weil das ist einfach eine modernere Sprache so. Und von daher, also wenn ich jetzt irgendwie noch mal Android machen würde oder so in nächster Zeit, dann würde ich wahrscheinlich erstmal mir Scala angucken. Und insofern hat es seinen Zweck für mich vollkommen erfüllt.
Okay.
Also. Und was so das funktionalen Teil angeht, da, also wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende gemacht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es so relativ unimäßig war, so wie ich das auch an der FU hatte. Nur halt eine andere Sprache.
Aber genau, was ich noch sagen wollte, es gibt ja schon so, also bei Rails-Tutorials kenne ich das, dass die wirklich so die ganze Toolchain und auch so die ganze Kultur, ne, also mit hier natürlich, dann wird dir gleichzeitig Git erklärt und wie du das auf Heroku deployst und natürlich auch, wie du das Test-Driven machst.
Und wo du da ein bisschen kriegst.
Da lernst du viel mehr so, wie du das alles in einem zusammen mit den ganzen Tools eben, die jeder benutzt.
Ja, aber so richtig debuggen lernt man eigentlich auch nur selten.
Ja, das stimmt.
Also so wir haben jetzt hier irgendwie, es macht einfach nicht das, was wir wollen. Ist vielleicht auch relativ schwer. Und ich meine, in so einem Tutorial, ich weiß auch nicht, wenn man dann am Ende nur 5 Zeilen geschrieben hat, die vielleicht nicht funktionieren, ist ja ganz schön, so dieses, wir fangen damit an und wir wollen hier irgendwo ankommen und da will man ja auch so und so viele Wege hingehen. Aber dass man erstmal, wo fängt man so simple Sachen an, wie kriegt man einen Syntax-Error um die Ohren gehauen, an welcher Stelle, ist ja schon mal ganz spannend, aber dann eben auch tiefere Fehler finden und dann vielleicht auch mal, ich weiß nicht, also bei wie man in irgendeine Shell und wie man irgendwelche Variablen sich anguckt und sowas, das sind dann meistens bei irgendwelchen Toolchains, wo das dann besonders toll geht, oh, wir haben jetzt hier für JavaScript im Debugger eingebaut und weiß der Teufel was, aber ich habe immer das Gefühl, dass gerade solche Sachen doch eher relativ rudimentär sind. Und gerade das ist ja eigentlich, ich meine, die Tipparbeit ist jetzt der geringste Anteil von dem, was man da die ganze Zeit immer so macht. Aber egal, brauchen wir jetzt auch nicht.
Also ich weiß nicht, eine Freundin von mir, die hatte, das ist vielleicht jetzt ein Monat her oder zwei, bei Codecademy den JavaScript-Kurs gemacht.
Ja.
Und ich habe ihr das halt mehr oder weniger aufgeschwatzt und meinte so, weil sie hat ihren Bachelor in Psychologie gemacht und hat sich dann hat dann in der Schweiz gearbeitet ein bisschen und hat dann irgendwie an ihrer Bewerbung gefeilt für das, was sie irgendwie als nächstes machen will und dann meinte sie, weil sie da halt Excel gemacht hat und halt überhaupt nicht damit zurechtkam, irgendwie Excel zu programmieren, meinte sie halt, sie müsste halt ein bisschen programmieren, da meinte ich, mach JavaScript irgendwie, das läuft wenigstens überall und jede Sprache ist eine schlechte Sprache zum Anfang. Und dann hat sie ja diesen JavaScript-Kurs gemacht und ich habe sie dabei betreut und ich muss sagen, ich war richtig entsetzt, wie scheiße das war. Also, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es an Codecademy lag oder nur an diesem Kurs, den sie da gemacht hat. Und vielleicht ist der Ruby-Kurs da besser oder so. Aber es war halt echt nicht gut. Also, das erste Problem war irgendwie, dass dieser Track ist dann. Das war halt JavaScript, das war jetzt nicht irgendwie Web oder so, das war einfach nur JavaScript. Da gab es dann aber trotzdem Lektionen, die auch in dem anderen Track drin waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die wurden halt von unterschiedlichen Leuten gemacht, das heißt, die hatten so ein bisschen subtil anderen Stil. Manche Sachen, da fehlte dann die Motivation, da war nicht wirklich klar, irgendwie, warum wir das jetzt machen und warum wir das so machen und warum wir das nicht so machen. Und sie hat ja wirklich bei Null angefangen. Und was da halt auch ganz oft das Problem war, sie hat ein Array erzeugt und das in eine Variable getan, also ganz einfach so foo ist gleich eckige Klammer auf und so. Und dann hat sie das Gleichheitszeichen vergessen. Und der Syntaxfehler, der dann da rauskam, war halt in der ganz anderen Zeile expected Semikolon oder irgend so ein Bullshit.
Ach du Scheiße, ach so.
Da ist sie dann halt gescheitert.
Und klar.
Hat dann irgendwie gesagt, irgendwie kannst du dir das mal angucken und 2 Tage später habe ich die Zeit gefunden und meinte, ja, da fehlt ein Gleichheitszeichen. Und das war, da weiß ich halt nicht, ob JavaScript dann nicht vielleicht schon eine schlechte Wahl ist, weil einfach die Sprache halt so dynamisch ist und so. Und der Compiler natürlich auch relativ wenig weiß über das, was du da machst. Mhm. Dass vielleicht so eine striktere Sprache, wenn nicht sogar eine Sprache, die nicht mal mehr aktuell ist, aber einfach gute Compiler-Fehlermeldungen hat, vielleicht eine bessere Wahl ist. Also irgendwie sowas wie Pascal oder so, was eine lächerlich simple Syntax hat.
Ja.
Was jetzt vielleicht nicht eine besonders sexy Sprache ist, aber wo dann halt der Compiler sagt, da muss ein Gleichheitszeichen stehen.
Doppelpunkt gleich.
Oder, ja.
Pascal.
Ich habe lange Pascal programmiert.
Ja, das letzte Mal in der 9. Klasse oder so. Das ist ein bisschen grau her. Aber die Syntax ist halt easy. Da sehe ich die Backus-Nauer-Form noch im Wikipedia-Artikel vor mir. Das weiß ich nicht, ob das nicht die bessere Wahl gewesen wäre. Wenn ich ihr da nicht geholfen hätte und mir Pascal das irgendwie angeschaut hätte, das wäre nichts geworden.
Also ich finde ja, JavaScript ist ja auch Dreck. Also es ist ja wirklich, das ist ja auch...
Ja, ich meine, aber andererseits, welche Sprache ist denn nicht Dreck?
Naja, aber es ist schon besonderer Dreck. Also es ist schon, das sind so Sachen wie, ich hatte heute Toto auch, der musste mal wieder ein bisschen, so ein Textfeld. Wenn du das rauskriegen willst, ein Event gerne, wenn sich der Inhalt des Textfeldes ändert. Da würde man natürlich das On-Change-Event erwarten. Das On-Change-Event feuert aber nur, wenn du das Textfeld verlässt.
Ja, und Focus Lost.
Focus Lost und sich was geändert hat in der Zeit. Also sozusagen bei jedem Tippen.
Du brauchst On-Key-Down, oder?
Musst du On-Key-Up, glaube ich, nehmen. Weil On-Key-Down ist noch vorher und dann ist das Zeichen noch nicht da. Und ich glaube, kann auch sein, dass es bei On-Key-Up muss das auch noch überhaupt, damit du den String tatsächlich den richtigen übergibst, musst du auch noch irgendwie, oder ich weiß nicht, bei welcher Variante, kann sein, dass bei On-Key-Down und dann, aber das Change-Event musst du nochmal zusätzlich machen.
Weil das ist ja auch nochmal HTML und DOM.
Ja, ja, na klar. Das ist
nochmal ein Clusterfuck für sich selbst.
Ja, aber
deswegen Angular, ne?
Hier, window.setTimeout, bei dem die Einheit in Millisekunden ist und nicht in Sekunden, wie man es erwarten würde. Also wenn man...
Oder meine Lieblingsfunktion getYear von einem Date.
Fängt bei
1 an, oder? Nee, getMonth. Ja, getMonth ist auch so.
Der erste Mann.
Also getYear würde jetzt 13 geben, ja, glaube ich.
Was? Ohne 2000 vorne dran?
Ja, sonst musst du getFullYear. Sonst.
Ja,
aber ich glaube, das weiß jeder nur. Ich wusste es neulich auch nicht.
Und ja, aber ich glaube, getMonth ist auch, liefert dir 0 indiziert zurück. Also jetzt liefert das 7 zurück. Ja, weil genau. Ist doch logisch, dass Januar der 0. Monat ist. Und
gut, Date ist vielleicht noch in der Sprache mit eingebaut. Aber du musst
Date ist definitiv Teil der Sprache.
Du musst ja schon.
Get Milliseconds, also so die einfachen Sachen wie, gib mir mal die Sekunde, also so, ich will jetzt mal rauskriegen,
Also der einfache Fall, ich will jetzt gerade haben, wie viele, ich will ein einfaches Benchmarking machen, Profiling machen, ich möchte mal rauskriegen, wie viel Zeit ist vergangen zwischen der Zeile und der Zeile.
Naja.
Da brichst du dir einen ab für.
Machst ein Date und machst ein anderes Date und du kannst die subtrahieren voneinander und dann mit Type Coercion werden Zahlen draus und tada.
Ja, ist doch alles total und die naheliegend.
Sind in Millisekunden, bin ich der Meinung.
Und die sind, genau, also das ist genauso. Oder überhaupt einfach nur mal ein Datum.
Okay, aber das
ich sag, Klammer
da
auf,
schon, New. Da bist du ja schon einen Schritt weiter, weil da kannst du ja schon, da weißt du ja schon, was du machst und da kannst du dich ja schon aufregen über die APIs und wie scheiße die sind.
Aber ja,
wenn
aber
du nicht mal weißt, wie du ein Assignment machst.
Natürlich, das fängt schon tiefer an. Aber es ist, aber diese Sprache ist, die ist an, also ich, wir können uns auch gerne über PHP aufregen, wo alle so dreieinhalb Minuten mal zwischen Camel Case und weiß der Teufel was gewechselt wird und dann ist plötzlich das und dann gibt es eine Funktion, um also es gibt ja was an bizarren Funktionen in PHP gibt, die so im Sprachkern drin sind, wie lies mir eine Textdatei aus ein und gib sie mir als Array zurück. Warum auch immer.
Als Array von, also wo sind da die?
Die einzelnen Zeilen.
Okay.
Braucht man ständig. Und es gab lange Zeit in PHP gab es keine Funktion, mit der man einfach gib mir den Inhalt der Datei zurück. Also das haben in einem, sondern da musstest du fopen, fread, weil und bla und dann am Ende fclose. Aber es gab diese File-Funktion, die dir ganze Datei als Array zurückgegeben hat, sodass einer der häufigsten Aufrufe, den ich gemacht habe, war join file. Und den dann, weil ich einfach den Inhalt der Datei, und dann haben sie es irgendwann mal file get content. Haben sie dann mit PHP, also es ist, ich, also und JavaScript ist da leider nicht besser. Also es ist
jemand hat mich dann, nachdem ich habe mich irgendwann mal auf Twitter darüber ausgelassen, wie enttäuscht ich doch davon war, und dann hat mich irgendjemand noch auf einen anderen Anbieter von so einer Art von so einen Kursen verwiesen.
Ja.
Und die haben Videos dazu. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Videos nochmal wesentlich besser ist, wenn du jetzt wirklich bei Null anfängst. Wenn jemand halt auch, ich konnte zum Glück Julia halt auch klären, warum der das macht, weil ich das natürlich, weil ich auch schon mal probiert habe. Und für sie war das halt eine Bahn. Ich kann sagen, in der nächsten Lektion lernst du gleich, warum du das gemacht hast und so. Und ich konnte dir das erklären. Und dann hat es auch Sinn gemacht. Aber diese, ich glaube, das fehlt dann halt, wenn du wirklich bei Null anfängst. Und wenn das halt in dem Fall dann dieses Video übernehmen kann, dass dann sagt, oh, wir wollen jetzt hier ein Telefonbuch machen. Ja, und im Telefonbuch haben wir die Leute jetzt hier als Objects. Und das machen wir jetzt so und so. Und dann kannst du ja Objects irgendwie mit New Object machen und du kannst das literal verwenden und du kannst Punkt machen oder du kannst eckige Klammer auf und dann String reintun. Warum machst du das? Warum machst du nicht jenes? Dass das halt dann auch vernünftig erklärt
wird. Weil es scheiß JavaScript ist und
das einfach. Naja, also ja. Aber wann machst du was?
Ja.
Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn du dann aber auf einem höheren Level rangehst, also selbst sowas wie dieser Scala-Kurs, wo sicherlich einige Leute dabei waren, die noch nie funktional programmiert haben, die haben wenigstens schon mal programmiert. Und die haben vielleicht ein Verständnis davon, was ein Assignment ist und was eine Variable ist und so. Und gerade in der Sprache wie Scala, die ja auch immer noch, wo du auch noch imperativ und mit Side-Effects und so weiter programmieren kannst, da klappt das dann alles noch besser. Aber für bei Null anfangen,
Das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist natürlich schon echt ein Spezialfall, denke ich, bei Null anfangen. Und da werden, also da müsste, finde ich, ein Online-Kurs schon echt darauf ausgerichtet sein.
Naja, aber es ist der Spezialfall 99% der Weltbevölkerung. Also
ja,
das ist,
ich weiß auch,
ja, also, aber ich würde dann einen Online-Kurs machen, der so sagt, hier, für jemanden, der noch nie programmiert hat, weil dann würde ich erstmal ganz andere grundlegende Sachen erklären.
Okay, aber als jemand, der schon mal programmiert hat, gut, ich habe auch schon was geprogrammiert, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, den gleichen Kurs in Python oder so, dann würde ich ja bekloppt werden.
Ich habe den Python-Kurs bei, glaube ich, Code Academy probiert und der war auch, da war ein Einsteigerkurs, der war wirklich banal billig, also für meine Verhältnisse.
Weil der fing ja schon tief an, der war einfach nicht explizit genug.
Ja, genau.
Und mir müssen ja nur sagen, okay, Array geht so, Collection geht so, Map, bla, hier und so weiter, Dankeschön. Das fehlt mir ja oft, das ist irgendwie nicht ein Go-Kurs für Leute, die schon mal programmiert haben oder Go-Kurs für Leute, die irgendwie Objective-C können.
Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe immer vergessen, was Wardump, also in PHP gibt es die Methode Wardump, mit der man einfach sich ein Array oder ein Objekt ausgeben kann. Und das ist, glaube ich, in Ruby ist es Inspect. Ne? Genau. Ja. Und ich konnte mir ewig dieses Inspect nicht merken. Und dann google ich einfach nach Wardump in Ruby. Dann findet man den Stack Overflow Artikel, in dem man Inspect steht und dann hat man es wieder. Genauso wie ich immer noch ständig, ich glaube, aus einem NSData ein NSString machen.
Ja, das geht nur mit alloc init.
Das geht mit alloc init with data.
Init with data, aber es gibt keinen NSString String with data.
Genau, und das ist und irgendwie, aber die andere Richtung ist genau, ist
ach genau, und dann musst du auch noch die Encoding eingeben, also NS-UTF-8 String Encoding.
Genau, okay, das ist der Teil, den ich dann, aber
das weiß die Autocomplete eh besser als ich.
Also, ja, nee, das ist, aber ich, da ist in der anderen Richtung genau, also aus einem String ein Data zu machen oder aus einem Data ein String, ich weiß nicht, also eine Richtung ist auf jeden Fall total naheliegend und die andere ist jedes Mal so, dass ich mein Hirn verbiegt, muss ich auch jedes Mal suchen, NS-String to NS-Data.
Aber dafür sollte es auch ein Wort geben, für die Dinge, die man immer wieder googelt, dann sieht man schon irgendwie, die ersten drei Ergebnisse sind so, weiß nicht, in diesem dunklen ja, Lila, weil man genau, so weiß, ja, da habe ich letzte Woche drauf geklickt und vor drei Wochen und vor fünf.
Ja.
Ja.
Und jedes Mal ein Plus geben, das ist so, ich glaube, es gibt so ganze, so irgendwie Höherwerte. Kannst
ja nur einmal.
Ja, aber es ist, wäre schön, wenn das öfters mal ginge. Das ist, ich glaube, es so die Stack Overflow Artikel, ich glaube gerade diese billigen Sachen sind so die, die wirklich, also von den Page-Hits wahrscheinlich leben die zu 90% davon, von diesen Sachen wie ja, nicht von diesen komplizierten wie Fragen. Wie
parse ich HTML mit Regex? Das ist ja mein ja, liebster.
Der berühmte Thread.
Kennst du den? Und nee, der ist halt so irgendwie so ein Typ, ja hier, ich habe alle diese Tags irgendwie und bla und die suche ich ja, jetzt in so einem Dokument. Wie kann ich das mit Regex machen? Und dann halt ein so ein Typ, ja, du kannst es ja versuchen, aber er kommt dich holen. Er findet dich. Er, dessen Name nicht in der multilingualen Plane ausgedrückt werden kann. Schub Nigurat, Glui, Mgnafs, Couturier, Vegan, Nagelftagen und dann wird es nur unten so Zeichensalat und fadet so langsam aus und das hat dann irgendwie 500 Upvotes oder so. Und wenn du dir die History zu diesem Eintrag anguckst, dann ist halt, der hat es geschrieben, halt so lustig und lang und so, und irgendjemand hat dann noch ein bisschen was geändert. Zwischendurch war mal einer, der das komplett gelöscht hat und nur noch, du solltest es nicht machen, irgendwie hingeschrieben hat. Und dann kam jemand mit mehr Karma, der dann die alte Version restauriert hat. Und dann gab es so ein Edit War in diesem einen Artikel. Aber es ist ja nun mal so. HTML ist keine reguläre Sprache.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Auch wenn Regular Expressions in der Regel mehr können als reguläre Ausdrücke, bla bla bla. Now you have two problems.
Ja, also es ist, aber wie passt man, aber die eigentliche Frage, wie passe ich so ein bisschen HTML weg, ist trotzdem wahrscheinlich nicht beantwortet worden.
Nicht mit Regex. Also wenn du es mit Regex machst, geht's halt, also es gibt natürlich Teilfälle, die du mit Regex machen kannst.
Ja,
und manchmal ist es auch gut genug, aber du solltest jetzt nicht irgendwie.
Also ich habe diverse HTML-Parser in meinem Leben geschrieben.
Du kannst natürlich auch irgendwie.
Und Regex ist, also immerhin weiß man, dass man danach was falsch gemacht hat,
wenn
man
es mit Regex probiert hat. Aber du kannst nicht unbedingt eine Regex finden, die du machst einfach irgendwie HTML.match deine dicke Regex und dann hast du das, was du raus willst. Das wird nicht für jeden Fall klappen.
Ich habe festgestellt, für mich war die beste Variante, HTML zu parsen, von hinten. Weil dann hast du nämlich die, wenn du von vorne anfängst, dann weißt du nicht, es gibt so viele Tags, die optional geschlossen werden müssen und die aber nicht geschlossen und so. Und dann weißt du nicht, ah, jetzt muss ich mir merken, eventuell könnte der sich noch schließen, aber wenn du von hinten anfängst, dann hast du die ganzen schließenden Tags und dann weißt du genau, was noch, damit das vorne stimmt, sich wieder, wo der öffnende Tag für da sein muss. Und dann ist das relativ, relativ überschaubar. Also HTML immer von hinten parsen.
Wieder was gelernt.
Und oder nur ein bisschen Regex.
Nur ein bisschen Regex. So eine Puderzuckerglasur.
Für die Attribute dann vielleicht oder sowas. Aber das ist so. Das hat aber lange, ich habe schon mehrere HTML-Parser in meinem Leben geschrieben. Und
ich hatte ja, ich habe jetzt Clojure angefangen, so ein bisschen. Habe ich so Cones gemacht. Das Cones sind ja so, ich glaube, das ist auch so eine Ruby-Nummer, oder? So.
Was sind Cones?
Also
sind das nicht Eiswaffeln?
Nee, stimmt.
Vielleicht ist meine Aussprache, ich vermute, das ist chinesisch, japanisch. Das ist ja so ein
Koans. Koan. Das ist chinesisch, Koans. Oder?
Hi.
Was?
Es gibt den Zen Koan.
Also bei Ruby muss es ja...
Wie klingt das Klatschen einer Hand? Ist ein Koan. Das genau. Sind im Zen diese Fragen, diese Rätsel, die man sich
stellt. Hat der Hund die Buddha-Natur?
Buddha?
Und da musst du drüber nachdenken.
Ja.
Da gehört ja auch, ist die Antwort nicht auch schon immer dabei? Irgendwie Mu in dem Fall?
Echt? Ich dachte, dass es eigentlich keine Antwort gäbe. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, nicht, die Antwort musst du in dir finden.
Ja, nein, irgendwie so. Also das ist irgendwie, wenn du zen-mäßig bist, dann musst du da irgendwie drüber nachdenken.
Okay.
Die Erleuchtung finden irgendwie.
Ja, und in Ruby?
Und in Ruby ist es halt, sind es immer so Tutorials, die sind im Prinzip ein Haufen Specs, die failen. Und du musst dann halt den Code schreiben, damit das passt. Und ich hatte einmal Lua Missions gemacht und irgendwie im Git-Repo stand dann, das sind wie Koans, nur ohne den Zen-Scheiß. Und jetzt habe ich halt Closure Koans gemacht und die waren dann halt auch so ein bisschen esoterisch angehaucht irgendwie. Du musst irgendwie das Nichts erkennen und dann war es irgendwie ein Test, wo ich irgendwas über Nil gelernt habe, wie sich Nil verhält in Closure. Oder so.
Aber das wäre eigentlich mal ganz cool, ein Tutorial, was nur aus Tests besteht.
Da hast du es.
Das ja. ist nicht Du bist nicht der Erste, der die Idee hat.
Und ja, offensichtlich. Und ich habe, also das war jetzt Clojure und Clojure ist ja ein Lisp und ich habe mir immer gedacht, so, ich muss mir zumindest mal ein Lisp angeguckt haben, um irgendwie das beurteilen zu können. Und ich habe irgendwie 14 von 17 oder so jetzt gemacht. Und das ist schon ganz cool. Also es hat halt, Clojure jetzt im Speziellen hat halt Destructuring und Typsicherheit und läuft auf der JVM und ist irgendwie Java-kompatibel. Das sind alles schöne Eigenschaften. Aber so die Liebe auf den ersten Blick war das jetzt trotzdem nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so, Clojure, ich muss jetzt alles in Clojure schreiben. Und dann habe ich noch Scheme angefangen, ist auch ein Lisp, aber es ist irgendwie nicht, hat irgendwelche anderen Eigenschaften, die ich kann den Unterschied noch nicht genau sagen.
Okay.
Das kannst du jetzt in den nächsten Monaten verfolgen.
Also du lernst jetzt so Sprachen einfach so, um mal...
Na, ich, wie gesagt, ich hatte halt immer das, Gefühl, ich kann die Erkenntnis nicht erringen, ja, wenn ich keinen Lisp kann. Und dann war ein Freund von mir auch sich mit Scheme beschäftigt, weil es embedden will in einer App, die er gerade schreibt, für Plugin-Architektur. Habe ich gedacht, muss ich es mir wohl mal angucken. Und ich überlege ja auch die ganze Zeit, ob ich nicht selber mal eine Programmiersprache schreiben soll, eine kleine. Und dann denke ich mir halt auch, ich kann das, also ich sollte vorher in Lisp lernen. Und
eine Programmiersprache.
Mehr Erkenntnis darüber
zu. Junge, du bist doch keine 15 mehr.
Also, zum Beispiel, was ja bei Scheme so ist, dass du hast den Operator ja immer vorne. Also du hast, oder die Funktion, du hast also nicht 1 plus 2, sondern du hast so eine Präfixnotation, Klammer auf, plus 1, 2, Klammer zu.
So umgekehrte ungarische Notation, nee, oder was ist das?
Du meinst
umgekehrte polnische Notation, ja.
Aber das ist, glaube ich, nur polnische Notation, glaube ich.
Oder polnische
Notation, ja. Weiß ich nicht mehr. Das ist natürlich irgendwie doof, wenn man als Konsument quasi der Sprache denkt, ja, weil man natürlich Mathematik nicht so aufschreibt in der Regel. Aber wenn du die Sprache implementierst, wenn alle Funktionen so aufgebaut sind, ist es natürlich wesentlich einfacher, weil du kannst auch einfach schreiben plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weißt du, das ist einfach nur noch eine Methode, die
war. Total viele Sachen.
Und die Sprache ist dann einfach mal nur noch halb so kompliziert zu schreiben.
Ja.
Und irgendwie so eine, also Lisp oder Scheme, oder ich weiß nicht welches davon, hat irgendwie nur, es gibt irgendwie 25 Funktionen, die du haben musst. Und Scheme hat es irgendwie geschafft, 13 von denen durch die anderen auszudrücken oder so. Und die Kernimplementierung von der Sprache, die halt quasi in C geschrieben ist, ist halt irgendwie ganz klein. Und du kannst halt ganz viel in Scheme dann selber schreiben. Du kannst irgendwie Coroutine in Scheme schreiben, so eine Geschichte. Das hat schon eine gewisse Eleganz und das kann ich schon, da habe ich auf alle Fälle was gelernt.
Mhm.
Weil es hat ja auch einen Vorteil für dich, wenn deine Sprache einfacher ist.
Ja klar, auf jeden Fall.
Und da ist schon Weisheit drin.
Ja, ohne Frage. Das kann man nicht
leugnen. Aber es sind halt auch einen ganzen Haufen Klammern.
Auf jeden Fall.
Also ich hatte auch nochmal auf Twitter geschrieben, muss ich irgendwas beachten, wenn ich Clojure auf Mac installiere? Gibt es da irgendwelche Pitfalls? Und irgendwann nur so ein Headaches. Und Klammern.
Okay, also sehr viele Klammern.
Ja.
Du hast vorhin irgendwie, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie wir wenn wir was nicht wissen, was wir dann machen.
Ach, genau.
Und du fragst Leute.
Ja, du hast gesagt googeln und ich habe gemeint, googeln funktioniert manchmal furchtbar schlecht.
Genau.
Wenn man nämlich die Frage falsch stellt, was mir ganz oft passiert.
Oh, warte mal kurz.
Das war der Falsche.
Das war der Falsche? Ja, jetzt.
Ist natürlich ich bin manchmal in einer privilegierten Situation, in der ich zum Beispiel nachts im Bett neben jemandem liege, der irgendwie super gut JavaScript oder was kann. Dann kann ich so sagen, hey, sag mal.
Ist die Person dann öfters mal genervt davon?
Ja, manchmal.
Okay. Ja, okay. Dann,
oder
dann.
Aber auch, also im Job irgendwie, ich bin auch jemand, der echt ungern Fragen stellt. Ich meine, ich will natürlich lieber alles selber wissen und alles heimlich gegoogelt haben, aber das funktioniert so schlecht, dass ich mittlerweile auch so bin, dass ich irgendwie direkt mal so, ja, frage.
Also ich gehe dazu über, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand anders, der im selben Raum sitzt, also wenn ich was weiß ich was, wenn ich eine Git-Frage habe, dann frage ich Toto, weil der kennt Git in- und auswendig. Der ist Git, Toto ist Git- und Linker-Expert. Also wenn man irgendwie...
Genau, so einen Git-Experten habe ich auch, das ist auch super praktisch.
Also die meisten Git-Fragen kriege ich auch alleine geklärt inzwischen, aber also Git ist ja am Anfang wirklich ein Biest, muss man ja echt mal sagen. Also was man da lernen muss, nur um so ein bisschen Versionskontrolle auf die Reihe zu kriegen, ist auch echt eigentlich sehr gemein. Und wenn ich irgendwie was mit Audio mache, dann würde ich auf jeden Fall Tobias fragen. Also das mache ich dann auch. Das ist, weil der hat für SoundCloud das ganze Recording gebaut und so. Er ist wirklich und war hochkomplex und wird jetzt bis heute nicht richtig genutzt. Egal. Und aber ansonsten, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich ist es simpel genug, dass man das wissen müsste. Also so, wenn ich so dieses Gefühl habe, mich dadurch zu blamieren, auch wenn es total unberechtigt ist, weil gerade wenn man auch, also Tobias hat dann teilweise auch, der echt ein fitter Entwickler ist und der mir bestimmt 3-4 Jahre voraus ist und auch der sehr systematisch programmieren kann und so, stellt dann aber trotzdem manchmal sehr, sehr, also heute hat er eine Frage gestellt, die wo ich ja, wie kriege ich denn da die Warning weg, wo ich wirklich auf die Lösung nicht gekommen bin, weil ich, also das ist natürlich dann so das nächste Ding, weil man dann irgendwie glaubt, naja, das will er offensichtlich, also das ist ja so offensichtlich, also er muss eigentlich was viel Komplizierteres jetzt dahinter vermuten als das. Aber das ist, trotzdem bin ich dann immer gehemmt zu fragen, wenn ich so das Gefühl habe, das müsste doch eigentlich jeder können.
Ja, also dieses, oh, jetzt blamier ich mich aber mit der Frage, habe ich ganz schlimm. Aber andererseits bin ich jetzt in der Situation, dass ich so der Junior Developer irgendwie war die letzten Monate und noch gar nichts wusste. Und dann dachte ich auch so, okay, ich bin jetzt hier der Junior und es ist okay, dass ich gar nichts weiß, deswegen kann ich alles fragen.
Rob, ich glaube, du atmest hier gerade so ein bisschen rein.
Entschuldigung.
Ja.
Hör auf zu atmen.
Ja, ich glaube, es ist besser. Also falls du jetzt in der Zeit geatmet hast, dann ist es besser. Also du hältst jetzt einfach die Luft an. Gut, okay. Ja, na okay, wenn man, ja okay, also als ich in dem Laden angefangen habe, da konnte ich auch noch keinerlei iOS-Entwicklung, ich bin auch unter der Prämisse eingestellt worden, dann habe ich auch dementsprechend, aber irgendwann denkt man sich das, also das sollte man jetzt eigentlich wirklich langsam mal wissen. Und wobei das natürlich dann total dämlich ist, weil es dann im Zweifelsfall dazu führt, dass man es auch weiterhin nicht wirklich weiß, aber es ist...
Das passiert mir schon auch immer noch, dass ich so denke, ja komm, das kriege ich raus. Und dann irgendwie so anderthalb Stunden später denke ich so, oh, ich bin ja immer noch mit Googlen beschäftigt. Vielleicht sollte ich doch jemanden fragen.
Wobei, das kriege ich auch bei anderen Leuten, also so dieses, man sitzt hier im Wesentlichen an einem falsch gesetzten Komma einen ganzen Tag, das erlebe ich auch bei anderen oft genug. Also das ist, da wo man sich wirklich...
Copy and paste die äußere in die innere Schleife rein und bla. Dann ist es trotzdem noch ein I und kein J.
Ja, ach, das hatte ich mal.
Oh, das ist oh ja, das ist ein Klassiker.
Erstmal hinkriegen, dass ein, was ich für ein großes O hielt, war eigentlich eine Null. Oder wie war es andersrum?
Ah, okay, also das ist.
Aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich geschafft habe, das einzutippen. Also das O und die Null zu verwechseln.
Was ist denn dein Editor of Choice?
Sublime. Ich habe angefangen, Vim zu lernen, aber irgendwie bin ich dann doch noch nicht umgestiegen und ich weiß auch noch nicht.
Ich habe auch mal Vim-Cones gemacht.
Gibt's auch.
Das sollte ich mir vielleicht mal angucken.
Gibt für alles Cones. Okay. Oder Coans.
Auch schon für Coco und Objective-C?
Ich google jetzt einfach mal ganz dreist.
Vim gelernt?
Ich habe so Vim angefangen. Weil ich habe kein registriertes Sublime. Dann kommt so alle 3 Stunden, die ich arbeite, kommt so dieses, du hast eine unregistrierte Version.
Ja, dann drückt man Escape und dann...
Genau, und dann dachte ich so... Dann dachte ich so, ich sollte mal vielleicht mir eine Lizenz besorgen.
Aber du bist doch angestellt, du kannst doch auch...
Ja klar, und dann dachte ich so, das soll ich mal machen. Und dann meinte mein Boyfriend so, du kannst auch einfach Vim lernen. Und dann dachte ich so, hey, das wäre auch cool.
Challenge accepted.
Now you have 2 problems.
Was ja cool ist so, wenn du Vim kannst, dann sind die Leute, die Vim nicht können, sind dann irgendwie schon mal beeindruckt. Auch wenn du sonst der Übernoob bist. So, hey,
benutzt
Vim.
Das es ist so, ich mag Vim nicht. Also ich mag so diesen ich finde, dass ein Editor eine flache Lernkurve haben sollte. Und das habe ich bei Vim nicht das Gefühl, sondern es ist so, das ist, also ich finde Git overcomplicated eigentlich für das, was es, für das bisschen, was es macht. Und ich finde, ich weiß, dass ein Editor ein wichtiges Werkzeug ist, blabli, blablabla.
Du findest Git overcomplicated für das bisschen, was es macht?
Naja, für das bisschen, was es eigentlich macht. Also ja, eigentlich sollte Git ja ein Tool sein, was so die ganze Zeit im Hintergrund läuft und immer eine sichere Bank ist. Und wie oft ich gerade so im ersten Jahr, als ich Git verwendet hatte, das Gefühl habe, oh Gott, jetzt habe ich mich in eine Situation manövriert, aus der ich nie wieder rauskomme. Und jetzt ist alles weg, jetzt ist alles vorbei. Und genau das sollte es ja eigentlich nicht sein. Und es ist bizarr mächtig, aber ich für meinen Teil werde 99% der Funktionalitäten, die es bietet oder Möglichkeiten, die es theoretisch bietet, niemals nutzen. Und ich hätte lieber ein Werkzeug, was das einfacher macht, was dafür andere Dinge, also das ist, ja, ich finde, also ich weiß, die ganze Architektur drunter von Git ist relativ simpel und sowas, also das ist so dieses, aber wie leicht es da ist, sich in einen State zu bewegen, wo man plötzlich nicht mehr auf dem Head drauf ist, sondern in irgendeinem Commit drinne und dann nicht vernünftig von da aus wieder irgendwas committen kann oder bei Submodulen, da gibt's ja auch immer so große Späße, dass da irgendwas schief geht. Also ich finde, bei Git kann mehr als genug schief gehen.
Es das stimmt schon, dass man sich da verirren kann, aber verloren geht einem eigentlich doch nie was. Das ist mir noch nie passiert.
Naja, wenn du irgendwo mal minus F eingibst, dann ist ja, halt Ende Gelände. Ja, aber
ich finde, verlieren ist schon, was zu verlieren ist schon eher schwer in Git.
Also,
Mist zu bauen ist einfach.
Ja, also verloren habe ich tatsächlich auch nie was, aber dass ich dachte, jetzt hätte ich wirklich was verloren, das hatte ich sehr, sehr oft. Und ich weiß nicht, aus wie vielen von diesen Situationen ich wieder, also hätte mir da nicht, wie gesagt, Toto weitergeholfen, ob ich dann nicht wirklich was verloren hätte aus reiner Unwissenheit. Aber das ist, ich finde Git schon sehr kompliziert. Also das ist, und
ich glaube, es ist halt auch einfach ein kompliziertes Problem. Und ich weiß halt nicht, ob man den Leuten dann Genüge tut, wenn man, also du kannst halt entweder sagen, wir bieten halt nur einen Workflow an, und dann müssen die Leute das fressen.
Ja.
Oder du, ja, es müsste vielleicht einfach so ein Git-Lite geben, wo du irgendwie, oder gibt's sicherlich auch, dass es irgendwelche Wrapper gibt.
Mein Git-Flow geht ja so ein bisschen in die Richtung.
Genau, aber Git-Flow hindert dich natürlich nicht, irgendwie Rebase-I einzugeben. Aber das ist halt irgendwie, Git quasi nicht zugänglich ist für dich, aber du nur halt einen Flow, auf den sich da dein Chef geeinigt hat. Mit sich selber.
Genau, also Git Flow finde ich einen ganz guten Ansatz. Nutze ich auch. Also ich nutze auch die Kommandozeilenerweiterung dafür und sowas und nutze das eigentlich den ganzen Tag über, weil so also es ist ein Workflow, der relativ leicht zu verstehen ist. Also ich meine, es gibt ja nun wirklich nicht so viel. Also man legt für jedes Feature, was man baut, einen Feature-Branch an und dann macht man einen Release-Branch und man ist die ganze Zeit auf Develop, außer es ist released worden, dann ist es auf Master, aber entwickeln tut so. Ist eigentlich total simpel. Man hat für alles eine Handvoll Befehle und so oft muss man nicht, also ich glaube wahrscheinlich 80% der Zeit nehme ich nur Git-Flow-Befehle und das reicht mir dann auch. Also Git-Flow, Release, Finish, Merge, dann irgendwie Branches hin und her und schiebt das in Master-Branch für mich automatisiert. Finde ich weitaus besser. Also ein Git, was nur Git-Flow kann.
Mich hat dieses, also den Workflow finde ich okay. Ich benutze ihn jetzt privat für meine Sachen nicht, aber ich bin halt auch nur vielleicht im Team von 4 Leuten oder so höchstens mal. Aber das Tool hat mich halt immer genervt. Ja. Weil bei dem, also als wir das Tool bei SoundCloud hatten, da war es dann immer so, ach, irgendwelche Kommando, also hier ist es dann mal Gitflow Start und dann muss ich den Namen eingeben, aber bei Gitflow Stop muss ich nicht den Namen eingeben oder irgendwie so. Ich weiß es schon nicht mehr, ist zu lange her. Aber ich habe dann halt im Prinzip, weil ich halt Git genug verstehe, um halt zu wissen, was da hinter der Bühne passiert, hindert mich natürlich nichts dran, auch einfach so einen Branch zu erstellen, der halt feature/foo heißt. Und den halt von Hand von irgendwie Develop abzubranchen.
Klar, das ist.
Aber wie gesagt, wenn du jetzt gar keine Ahnung hast und wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Checkout Head Tilde machst und dann bist du Detached Head und so, dann hilft dir halt auch Gitflow nicht.
Ja, genau. Und diese Späße, die passieren doch dann relativ leicht. Und dann, wenn man bedenkt, dass das ja, ich meine, ich bin jetzt Anfängerentwickler. Aber eigentlich müsste ja sowas wie Versionskontrolle, also ich meine, wie oft erlebt man das, dass irgendwo Leute Word-Dokumente per Mail rumschicken und sich dann von Hand hinsetzen und die 2 Versionen von den Word-Dokumenten wieder zu einer Version, also ich meine, das ist so scrollbar mal 5000. Also dieses, Leute sitzen wirklich tagelang an irgendwas, was für uns ein gelöstes, also ein Problem ist, was so gelöst ist, was wir uns gar keine Gedanken drum machen, wie, also auch in Excel irgendwelche Werte ausrechnen von Hand oder, ich meine.
Aber das schafft Arbeitsplätze.
Ja, aber nicht alles, was Arbeitsplätze schafft, ist gut.
Nee, auf keinen Fall.
Also das ist, und ich habe das, glaube ich, hier schon ein paar Mal erzählt. Es gibt, meine Freundin arbeitet im Bundestag und es gibt im Bundestag eine eigene Abteilung, die das macht, was wir ein Merchant nennen. Also diesen Befehl, den wir haben, hier, wir machen jetzt mal, schieben jetzt mal zwei. Das ist der, ich weiß nicht, wie der Dienst heißt beim Bundestag. Und zwar, wenn die Bundesregierung einen Gesetzesvorschlag macht, dann wird der irgendwie veröffentlicht und dann setzen sich die anderen Parteien hin und machen darauf Erwiderung. Und dann hat die Bundesregierung aber in der Zeit schon wieder einen neuen Commit gemacht, also eine neue Version. Und dann fehlt der Absatz plötzlich. Und dann gibt es einen eigenen Dienst im Bundestag, der dann sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr Absatz 4, sondern es ist jetzt Absatz 3. Und der Absatz ist total gestrichen. Also hat man einen Konflikt und den muss dann, der wird dann wieder zurückgegeben. Und das sind eigene Leute, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als Dokumente mergen.
Aber also ich habe diese Woche, saß ich anderthalb Tage nur daran, irgendwelche riesigen Branches zu mergen. Ich würde diesen Dienst sehr gerne in Anspruch nehmen.
auch wenn er dir bei jedem Konflikt erstmal dich anruft. Oder ich weiß nicht, wie die dann reagieren. Also es heißt ja nicht, dass es deswegen dann besser funktioniert. Und es kann natürlich auch sein, dass, also die stellen sich dann, wenn dann dieser Absatz plötzlich komplett fehlt, dann sagen die auch nur, ja, wir wissen jetzt, ja, Absatz fehlt. Dann musst du selber finden, ob der vielleicht nicht irgendwie einfach nur irgendwo anders drin steckt und sowas. Also es ist, also ich stelle mir das.
Du meinst, die sind schlechter als geht?
Challenge accepted.
Naja, sie wären nicht.
Die können die eine PBX-Project-Datei mergen? Wenn, würde ich die auch gerne mal in Anspruch. Wenn ihr im Urlaub seid, dann sind die doch bestimmt, ist doch da bestimmt was frei.
Genau. Dann kannst du ja mal Merkel bitten, dass er eine PBX-Project-Datei als Gesetzentwurf erlässt und den dann zwei Wochen später wieder. Kann man mal ausprobieren. Also ich finde, da ist so dieses Mergen ist da schon einfach ein schönes Tool, was wir jeden Tag nutzen. Und es wäre ja schön, wenn auch andere Leute, die jetzt Texte schreiben, zu zweit, zu dritt, also zu dieses Word-Dokumente eben hin und her schicken oder was auch immer, wenn das mal so ein bisschen unter Versionskontrolle kommen würde oder Photoshop-Dokumente oder sowas. Und wenn wir da irgendwann mal hinkommen sollen, dann muss dieses Git oder muss diese Versionskontrolle bizarr viel simpler sein. Dann muss da irgendwo ein Button sein, wo man draufdrückt und sagt, hier, jetzt schiebt das zusammen oder sowas.
Ja gut, aber du musst doch, also das hilft dir auch Git nicht. Wenn du jetzt einen Merge-Konflikt hast, hast du einen Merge-Konflikt. Dann muss halt jemand geben, der sagen kann, wir nehmen jetzt yours or mine.
Ja, ja, klar, natürlich. Das ist, also das ist ja auch, das kriegt ja nicht mal offensichtlich nicht mal ein menschlicher Dienst hin. Aber so dieses Detached Head und ich weiß nicht mehr, wie ich den Branch rebase und sowas, muss dann einfach wesentlich simpler sein.
Gar nicht. Wenn du schon so fragst, am besten gar nicht.
Das ist klar, dass Git nicht dafür da ist, dass es meine Mama auch benutzen kann, wenn sie irgendwie Texte mit einer Freundin zusammenarbeitet. Das müsste schon was anderes sein. Git ist schon dafür da, dass es mächtig und toll ist.
Ja. Da hat doch auf der
UI. Und das nur wir es verstehen.
Da hat auf der UI-Conf jemand ein cooles Div-Tool vorgestellt. Das war so im Webbrowser, war das irgendwie? Ich habe mich da auch angemeldet für die
Beta. Ach ja, der hat mir nie was geschickt.
Mir auch nicht.
Aber es war im Prinzip eine Webseite, wo man Texte schreiben kann.
Genau.
Und die haben gleichzeitig noch eine Versionskontrolle mit drin. Also du schreibst, was ich, einen Blogpost oder ein Buch oder so. Und die haben quasi ein anderes Interface gefunden für Diffs. Also wenn du, also normalerweise hat man ja irgendwie zwei Dokumente nebeneinander und hier ist was grün und da ist was rot. Und was die jetzt gemacht haben ist, die haben das, also das, was entfernt wurde, durchgestrichen in dem betreffenden Artikel und dann mit so einer Filzstift-Schriftart das halt drüber geschrieben.
Also die haben so, als ob so ein Lektor daneben sitzen würde und dann genau. Auch mit Pfeilen und Satzteile von hier nach hier verschoben und das dann auch so rüber gemacht. Und das war echt süß gemacht. Und das war so eine Details, wie du konntest dann auch wirklich im Interface, wenn du was sozusagen durchstreichen wolltest, dann konntest du auch mit dem Mauscursor drüber gehen und das durchstreichen. Und er hat sich dann zu allem Überfluss, hat er sich dann auch deine Mausbewegung gemerkt und dann hattest du wirklich exakt diesen Strich, den du gemacht hast. Also du hättest es auch so gestrichelt, so zack, 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 zack durchstreichen können oder halt mit einem kurzen Strich durchstreichen und so. Also wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Ja. Und was auf jeden Fall für Texte, glaube ich, wesentlich eher in eine Richtung geht, dass das meine Mutter oder der Deutsche Bundestag verstehen würde. Und insofern, ja.
Ich folge dem Typen hier auf Twitter. Ich schaue gerade, ob ich den irgendwie finde. Und den dementsprechend auch, wenn jemand Shownotes schreibt, ansagen kann, wie das Ganze heißt. Wenn nicht, hier ist er. James Weiner heißt der Mann und der arbeitet bei Poetica.
Genau, Poetica hieß das. Und das war, glaube ich, so für Autoren gedacht, die dann. Genau.
Obwohl, jetzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ich habe gerade noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hatte jetzt vor kurzem die Ehre, 2 Pull-Requests in GitHub-Libraries reingemerged zu bekommen. Und ich weiß ja schon seit langem, dass die Git-Flow, also die haben ja wirklich einen ganz naiven Branching-Flow. Branch von Master raus oder jetzt, oder Branch vom Default-Branch raus, also gerade machen die halt so ein bisschen dieses, was ein bisschen mehr in Richtung Git-Flow geht, auf Reactive Coco. Die haben jetzt einen lang laufenden 2.0-Branch und von dem Branch halt ab und merge es halt rein. Und du hast halt nichts mit Feature und so.
Ja.
Und ich könnte jetzt spontan nicht erklären, was jetzt der Vorteil an GitFlow ist, weil es natürlich auch wieder ein bisschen komplizierter ist, was jetzt ein Release-Branch ist und so. Aber es ist natürlich auch ein anderes, also wir haben es ja bei SoundCloud für eine iOS-App verwandt und das waren natürlich auch andere Probleme, wo du halt wirklich ein Release hast und das Release liegt halt erstmal eine Woche bei Apple rum und so und gleichzeitig machst du noch irgendwelche Features, die erst später released werden sollen und so weiter und so fort.
Also ich habe, genau, dafür ist es halt gut. Ich mache jetzt gerade wieder eine App für einen Kunden und ich fange erstmal an mit irgendwas, dann entweder schaffe ich, also dann gibt es ein Ticket dazu, dann stelle ich mittendrin fest, scheiße, da fehlt noch eine Information, von der ich jetzt vorher nicht ahnte, dass sie fehlte. So, dann kann ich den Branch erstmal liegen lassen, schreibe das in das Ticket rein, hey, ich brauche erstmal das und das. Irgendwann ein paar Tage später kommt die Antwort und so. Und wenn ich das alles direkt auf Developer packen würde, dann hätte ich da so einen halbfertigen Zustand.
Aber das heißt ja nicht, dass du dafür GitFlow brauchst.
Nee, dafür brauche ich nicht GitFlow.
Genau.
Was macht es mir einfacher?
Ja, klar.
Also ich könnte jetzt auch einen Branch dafür machen, das stimmt.
Du machst ja auch einen Branch dafür.
Ich mache ja im Endeffekt auch einen Branch, bloß dass der Branch halt einen definierten Namen hat und dieses Tool halt für mich weiß, wie ich diesen, Git Flow Feature Finish heißt, nimm diesen Branch, der in Feature irgendwas befindet, lösche den, merge den da rein, hinterlass keine Spuren, gib dem Ding vernünftige Namen. Also es ist, das finde ich, ist so ein ganz klarer Fall von weniger ist mehr. Und vor allen Dingen, wenn dann...
Ja, es hat nicht weniger. Also, weil du hast ja schon, du hast halt mehr Regeln.
Ja, und ich benutze ein sehr begrenztes Feature-Set, was eigentlich...
Genau, aber der Branch muss ja schon Feature heißen. Mein Branch hieß einfach Switch Cases und nicht Feature Switch Cases. Aber im Prinzip ist es ja auch nur Bike-Shedding. Also das ist halt einfach nur...
Das ist eine Konvention. Das ist die Konvention, die es für mich einfacher macht. Das finde ich eigentlich... also ich bin bei GitFlow... Ich sitze gerade wieder an so einem eigenen kleinen Projekt und habe da auch GitFlow benutzt. Benutze das eigentlich wirklich mittlerweile relativ konsequent, auch bei eigenen Projekten. Und und mache auch da Feature-Branches und zwinge mich dann tatsächlich auch dazu, ich habe jetzt bei einer App, ich war da an einem größeren Feature dran, habe dafür einen Feature-Branch und wollte dann, dann wechsle ich doch zwischendurch nochmal das Icon aus und habe mich dann auch ein bisschen dazu gezwungen, dann auch auch dafür mache ich jetzt einen eigenen Feature-Branch auf, und nur um dieses Icon auszuwechseln und
genau,
so.
Genau, aber dafür sagt ja, da hat ja Linus schon, als er vom Berg gekommen ist und uns Git geschenkt hat, da hat er ja schon gesagt, du machst einfach für jeden Scheiß einen Branch auf. Also
genau.
Nur das ist jetzt...
Und GitFlow macht mir das einfacher.
Naja, aber es ist ja nicht, also ob du jetzt, was ist denn jetzt der Vorteil, wenn du, wie heißt es, GitFlow-Feature-Start? Was ist denn da der Vorteil, als wenn du Git-Branch-Feature-Name?
Wenn ich es nachher wieder zumache. Wenn ich das Feature finische, dann wird es halt direkt wieder an den Developer-Branch.
Aber finishst du das lokal?
Ich pushe die Feature-Branches nur, wenn sie über mehrere Tage gehen. Also die meisten Feature-Branches gehen nicht in das Repository, sondern bleiben im lokalen Repository. Gitflow die leider auch dann nicht wieder oben löscht, also die bleiben dann da hängen, dann muss man sie da wieder von Hand löschen, die Branches, was ich ein bisschen nervig finde.
Weil ich halt auch immer einen Pull-Request gemacht habe bei so Sachen. Also wenn es so trivial war, dass ich halt keinen Pull-Request dafür stellen muss, dann habe ich es halt entweder meistens schnell auf Master.
Also dann hat das noch jemand anders gereviewt.
Genau, und dann, das war auch immer so nach dieses GitFlow Finish Feature bla, hat mir halt nie was gebracht, weil der Merge findet auf GitHub statt und weil niemand den großen grünen Knopf drückt. Und dann war halt GitFlow für mich wirklich nur noch ein Branch erstellen.
Okay, ja, das kann natürlich sein. Nee, also das ist, den Code Review, das ist so ein bisschen was ich prinzipiell nicht schlecht finden würde, was aber nur was bringt, wenn du jemanden hast, der auch in dem Projekt drin ist. Also, wenn zwei Leute an einem Projekt arbeiten, dann macht das, glaube ich, Sinn, so ein Review, dass man nochmal drüber guckt. Ich glaube, das macht aber, wie es wir jetzt häufiger hatten, dass dann eben Ulrich, der dann zwar theoretisch mit an dem Projekt dran saß, aber in der Praxis ganz andere Dinge gemacht hat und der dann die Codebase wesentlich schlechter kannte als ich, dann im Wesentlichen alles abgenickt hat, was ich machte. Ja. Und das ist dann, das wird dann irgendwann, also wenn er dann einfach nur, wenn ich ihn dann nach 3 Tagen nochmal dran erinnern würde, hey, ich habe da 20 Pull-Requests für dich, oder so viele waren es nicht, aber ich habe hier eine Handvoll Pull-Requests und ich dann nur sehe, wie dann innerhalb von 2 Minuten bang, 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 gemerged. Und ich konnte deswegen in der Theorie keine Features, die aufeinander aufbauen, bauen und musste mir dann irgendwie, dann muss man ja auch seinen Workflow entsprechend anpassen.
Genau, aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, wenn du, also das kann ich ja machen. Wenn ich jetzt.
Von dem Branch irgendwie.
Ja, ich habe jetzt Feature A. Feature A ist irgendwie in Review und Feature B baut auf Feature A auf. Dann würde ich halt erstmal von Feature A wegbranchen und irgendwann ist Feature A dann gemerged und dann rebase ich einfach auf Master?
Geht schon oder alles, klar. So. Geht schon alles, aber es ist, ich glaube, so dieses Pull-Request schicken ist schon ein gewisser Overhead, der auf jeden Fall da ist und der ein bisschen das Tempo rausnimmt. Und ich will gar nicht bestreiten, dass es nicht sehr viele Situationen gibt, in denen das auf jeden Fall wert ist, aber ich habe bei den Projekten, die wir hatten, hatte ich das Gefühl, dass es eher kontraproduktiv ist mit den
Pull Requests. Ist ja wahrscheinlich auch am Ende einfach, das kommt auf einen, worauf man sich einigt. Und dann ist gut.
Naja, aber dass man so nochmal drüber guckt und guckt, was die Konvention stimmt und wenn jemand sozusagen, hast du dich an die, also wenn ich eine Klasse gebaut hat und dann jetzt Markus, der jetzt das Projekt übernimmt, was ich jetzt gerade mache, wenn der dann sich ransetzt und das dann irgendwie da drin was rumbastelt, ist das denn, hätte ich es denn an derselben Stelle? Dafür würde es, glaube ich, ein bisschen Sinn machen, aber oder schon eher Sinn. Aber das ist, machen wir tatsächlich mit Pull-Requests. Ja, das ist was, das geht auch nur auf GitHub, ne? Also es gibt auf
Pull-Request?
Ja, logisch, ja klar, man braucht ja
einen Zettel. Naja, also
oder
ich mein,
du hast ein GitLab oder so.
GitLab kann das auch ganz gut.
Ja, oder ich meine, du kannst auch jemandem eine E-Mail schicken.
Ja, ich habe.
So macht das ja Linus.
Aber E-Mails.
Ehrlich gesagt habe ich erst letzte Woche oder so rausgefunden, also weil ich habe nie Pull-Requests irgendwo hingeschickt, außer für ein Typo mal. Und dass man das wirklich dann kommentieren kann, die einzelnen Sachen, habe ich erst letzte Woche rausgefunden. Weil irgendwie, ich habe immer so meinem Kollegen gesagt, hier, guck mal diesen Commit an, guck da mal drüber. Und sie hat dann immer das als Pull-Request geschickt. Und ich dachte immer so, oh, immer diese nervigen Mails von GitHub, die dann alle kriegen von wegen Pull-Requests. Und dann habe ich aber gesehen, ne, da kannst du kommentieren und so sagen, hey, diesen Scope hätte ich anders gebaut, bla bla. Und das ist dann wirklich schön irgendwie so zum Review, aber auch dann können sich das andere angucken.
Ja,
und das eigentlich stimmt. Ist das sogar richtig eine Ressource, finde ich, um was zu lernen.
Ja, total.
Also definitiv. Wenn du siehst irgendwie Pull-Requests in den Kernel oder was, und dann kannst du dir Kommentare durchlesen.
Also wir, Kumpel und ich, wir arbeiten auch gerade an so einer kleinen App und wir haben halt auch die Diskussion halt ganz betont da, weil wir halt wissen, wenn wir die, also da ist sicherlich noch Verbesserungsspielraum, aber das ist noch der beste Punkt, wo ich Diskussion irgendwann mal wiederfinde. Wenn da irgendwas Obskures passiert, solange die Konversation in diesem Pull-Request stattgefunden hat, dann finde ich ihn da noch am ehesten wieder, weil dann kann ich mir einfach die Merge-History angucken und steht da Merge Pull Nummer 13 oder so und dann weiß ich, gut, dann gucke ich auf GitHub Pull-Request/13 und dann habe ich die Konversation. Und dann kann ich vielleicht ein bisschen besser verstehen, was das.
Das stimmt, das ist der Gedanke dahinter. Das ist, wie oft man das hat, dass man irgendwie Code sieht und weiß, also so das erste Gefühl ist, wieso habe ich das so gebaut? Der zweite Gedanke ist, das hatte einen Grund.
Ja, aber welchen?
Und sozusagen, und jetzt zu wissen, ob das intuitive Gefühl, was man jetzt hat, einfach dagegen spricht, weil, ich in der Zwischenzeit einfach weiß, wie es besser geht, oder ob es einfach liegt, mir fällt gerade einfach der Grund nicht ein und ja. der ist bis heute gültig. Das passiert mir relativ häufig.
Und oftmals ist es ja auch wirklich eine Konversation, die da stattfindet. Und also ja. Theoretisch könnte man jetzt sagen, ja, mach doch einen Kommentar rein, aber der Kommentar spiegelt dann halt nicht diese ganze Konversation wieder.
Ja, aber das ist der Punkt, an dem ich dann probiere zu kommentieren. Wenn man irgendwas nicht auf die Art und Weise macht, wie sie, also ansonsten bin ich ja mittlerweile, Kommentare eher weniger kommentieren als mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, halt schon so ein bisschen Interfaces halt auszukommentieren, was halt der Contract ist. Wenn's, also kann hier nil rein, kann da nicht nil rein.
Okay.
Garantiere ich, dass das Array sortiert ist? Ja, ja, so eine Geschichte. Aber mehr auch nicht.
Kommentierst du?
Wenig, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel an Ruby liegt. Also die Frage ist, naja,
also
wenn ich was Ungewöhnliches mache, versuche ich das auf jeden Fall. Heute hatten wir irgendwie, dass wir einen Test umschreiben mussten. Und da habe ich so gesagt, okay, wenn ich mir diesen Test das nächste Mal angucke, werde ich so denken, warum ist das hier so, das ist ungewöhnlich? Und da habe ich so reingeschrieben, das muss hier so sein, weil... Aber ich glaube, dass ich relativ selten Kommentare schreibe.
Aber genau das sind auch die einzelnen Situationen, denen ich eigentlich kommentiere, wenn ich irgendwas sozusagen, wenn es nicht der Erwartung widerspricht.
Weil so ein bisschen sind Kommentare ja auch oft ein Code-Smell, wenn man jetzt eine Sprache hat, die so expressiv ist, dass du eigentlich nicht, nicht darüber schreiben musst, berechnet die Summe von X und Y. So
ja, das ist das. Und was ich halt festgestellt, ich habe irgendwann mal so ein Buch angefangen, auch nicht zu Ende gelesen, wo es um Code Quality ging und sowas und wo dann auch über die Kommentare war und der war dann auch relativ stark gegen Kommentare und was dieses Kapitel des Buches dann aussagte, war, dass wenn jemand Code ändert, die Kommentare traut sich immer niemand anzufassen. Also gerade wenn du mehrere Leute hast, die Code bearbeiten und Developer, die daran sitzen, die Kommentare bleiben immer erhalten. Und mitunter hast du den Fall, dass der Code unten in der Zwischenzeit das Gegenteil von dem macht, was oben im Kommentar steht. Und dann ist der Kommentar nur verwirrend. Weil man da steht doch das. Und dann versichert man sich noch dreimal, das ist auch wirklich. Und dann ist man vielleicht so weit, dass man sagt, okay, dieser Kommentar kann gelöscht werden. Aber es ist dann eher störend, so einen Kommentar zu haben. Ja. Und darum lieber zu sagen, Kommentare nur, also ich habe mir angewöhnt, Kommentare eben bei solchen Stellen so dieses, warum denn das? Oder eben Ticketnummern als Kommentare rein. Bei es war nicht meine Idee, das wollte der Project Manager, das ist, works as intended. Also das habe ich auch schon in sehr, sehr vielen, dass das so einfach die, wenn der Kommentar ist, dann, wenn der Code ist, dadurch komplizierter wird, als es auf Anhieb aussieht. Also das gibt ja auch Tickets, die dann sagen, nee, das soll aber so, wie du es jetzt, wie man es als Entwickler nicht erwarten würde, dann schreibe ich auch die Ticketnummer rein. Weil das dann so nach dem Motto, dann hängt da im Zweifelsfall eine lange Kommentardiskussion, oder wollen wir es nicht doch lieber anders machen? Nee, wir müssen es aber so machen, weil dann ist es so und so. Manchmal hat es auch sehr gute Gründe, warum es dann so gelaufen ist, manchmal hat es auch weniger gute Gründe, aber dass man dann das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, warum der Code an der Stelle so hässlich ist.
Jetzt fällt mir gerade was Tolles, aber ganz anderes ein, weil wir es ja noch fast von hippen Sprachen hatten, also zumindest ist ja Scala so ein bisschen hip, Clojure auch so ein bisschen, Lisp ein bisschen weniger.
Autsch, aber Clojure ist ein Lisp.
ja, stimmt. Ich habe mir neulich Elixir angeguckt, das ist ja eine funktionale Sprache, die Erlang-VM benutzt. Und da gibt es was ganz Tolles.
Okay, noch nie gehört. Also ich weiß, was Erlang ist, aber...
Das ist auch ganz frisch,
okay.
Da musste ich nicht schämen. Und
doch
ist auch
schon.
Noch nicht so.
Ja, ja, das, du hast es gerade so gesagt, auf so eine freundlich herablassende Art, die so. nein, musste ich nicht schämen. Das ist so fresh. Das ist, da kannst du noch.
Hast bestimmt noch nie, also,
Leute in deinem Alter können davon noch gar nicht gehört haben. Das ist absolut okay, alter
Wir
Mann.
Jungen Leute.
Genau. Elixir. Das schaffe ich mir morgen drauf.
Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, worauf ich raus sollte. Doch, weiß ich. Da kannst du so Kommentare machen.
Ist schon also, bei 0.10.0, Alter. 0, schon voll im Mainstream 0. Angekommen.
Mann! Da habe ich Node schon seit 2 Jahren benutzt, als das bei 0.10 war.
Ja. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Steht das da irgendwo?
2012 bis 2013.
Letztes Jahr schon.
Ja, also, ist ja von
Ich glaube, das ist gerade.
Ich glaube, da lohnt es sich nicht mehr drauf aufzuspringen.
Ich habe Alex hier schon programmiert, da war es noch 001. Sing. Guck mal, die haben sogar schon ein Buch.
Ja, das Buch ist aber noch in der Beta.
Ist noch nicht okay. Aber, ist ein Prag-Prog, okay.
Jedenfalls, da hast du, also gerade wenn du jetzt die Kommentare mehr so hast als API-Dokumentation zum Beispiel,
yeah.
Da kannst du in die Kommentare schreibst du so Examples, also keine Ahnung, hast eine Funktion, Summe von XY, dann schreibst du da so, wie die funktioniert und was die erwartete Ausgabe ist. Das schreibst du so, also du hast so eine interaktive Konsole auch bei Elixir, die heißt so IEX.
Achso, dann kannst du den Code auch direkt ausführen.
Ja, dann wird der ausgeführt und quasi, wenn du die Tests laufen lässt, dann ist das einfach auch ein Test, dieser Code.
Mm.
Und der schlägt fehl, wenn dieser Kommentar da falsch ist.
Das
finde ich super gut.
Das
eben,
ist cool.
Wenn du so Kommentare hast.
Ja.
Also weil das erst habe ich, als du das erzählt hast mit dem, ja, dann ist der Kommentar vielleicht nicht auf demselben Stand wie der Code, dann dachte ich so, ja klar, deswegen werden Leute oft so, dass sie irgendwann immer sagen, ey, ich gucke einfach gleich in den Code, anstatt mir die Dokumentation durchzulesen. Ne?
Und wenn du den Code hast.
Ja, genau.
Naja, aber wie viele Sprachen haben, also wenn man sich irgendwelche Color Schemes anguckt, bei wie vielen Color Schemes ist es so, dass Kommentare einfach so ausgegraut sind?
Ja, stimmt.
So, ignoriere mich bitte. Und nicht, wie man ja eigentlich vermuten sollte, Punkte hoher Qualität, die in Rot blinkend da sein sollten, damit ich sie auf jeden Fall nicht übersehen kann. Ich finde, das sagt schon eine Menge aus darüber.
Also bei Solarized geht's. Und bei Solarized Hell geht's dann dementsprechend wahrscheinlich auch. Ich gucke jetzt nicht nach. Aber ich verstehe schon, was du meinst, auf alle Fälle.
Also ist schon bei relativ vielen Themes.
Aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Aber sowas muss halt dann fast schon wieder ein bisschen mehr in die Sprache eingebaut sein. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Vor allem, das funktioniert ja auch, also erstens nur, wenn das funktional ist, weil du nicht so viele Abhängigkeiten hast. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie
erstmal ein riesiges Objekt erstellen musst, was ja, du überhaupt
genau,
reingeben kannst.
Ja, genau, wo du so Fixtures oder sowas brauchst. Ja, das geht ja eigentlich
klar.
Nicht.
Aber es klingt auf jeden Fall spannend, dass man, wobei Kommentare,
genau, du hast ja auch Specs, also das ist ja eigentlich ein guter Punkt, wenn ich jetzt so Specs schreibe, wenn ich das tue, passiert das und so, mhm. Das ist ja auch eine Art von Kommentaren und deshalb mag ich ja diese BDD-Style-Specs, wo du halt deinen Baum hast mit deinen verschiedenen Alternativen, die halt abgefangen werden müssen in verschiedenen Arten, finde ich das auch immer schöner, als wenn du deine einfach nur Test irgendwas, wie heißt diese, Sendtest-Tests sind die normalerweise einfach Methoden, die mit Test anfangen und danach irgendwas.
Ja.
Und irgendwelche Asserts. Das hat einfach nicht diesen dokumentierenden Charakter von so einem schönen R-Spec oder Spectre in meinem Fall. Spec. Auch wenn dann natürlich dann auch ganz viel Boilerplate teilweise mitgetestet wird, den du jetzt vielleicht nicht kommentiert hättest, wie stürzt ab, wenn ich näher reingehe oder so. Obwohl das wahrscheinlich schon kommentiert ist. Aber du weißt, was ich meine.
Das ist ja schon. Nee, das finde ich eigentlich ein ganz sinnvolles Kommentar. Das war immer das Crash, wenn man Nil reingibt. Wenn man das sicherstellen will.
Klar.
Crasht garantiert, wenn man Nil reingibt.
Obwohl ich jetzt, da überlege ich halt auch immer so. Also ich kann erst, also in Objective-C jetzt konkret, mache ich erstmal wahrscheinlich ein NS-Assert halt da rein, dass es nicht Nil ist.
Mhm.
Dann mache ich einen Kommentar drüber, dass es nicht Nil ist. Jetzt kann ich eigentlich noch eine Compiler-Annotation machen, dass der Compiler auch nochmal gucken soll, dass es ja nicht Nil ist. Muss man ja auch irgendwo die Grenze ziehen. Also ist jetzt die Frage, kann ich jetzt von dir erwarten, dass du einfach mal dir die M-File anguckst und schaust, ob da ein Assert drin ist und gleich Nil? Oder sollte ich doch lieber rüberschreiben und bla bla bla?
Ich würde sagen, so viel Code gucke ich mir dann doch an, im Zweifelsfall. Aber es ist die Frage, das ist natürlich schon eine spannende Sache.
Weil du weißt ja dann auch nicht, wenn es mal Nil sein kann. Also bei mir ist es so, die meisten Methoden, da will ich eigentlich kein Nil haben. Manchmal kann es dann doch Nil sein. Dann halt hinzuschreiben, da kann ich ja nicht schreiben, NSAssert ist nil oder ist nicht nil. Weißt du? Das ist ja eine Tautologie.
Ach so, das ist. Also, so, dass du plötzlich damit klarkommst, wenn es. Ja, und kann natürlich sein, dass du den Test nur vergessen hast, dass NSAssert.
Genau.
Das stimmt.
Und dann ist es natürlich besser, wenn ich hinschreibe: Achtung, hier, das kann nil sein. Aber wie man es macht, macht man es verkehrt.
Das ist. Ja, das hat sich wahrscheinlich auch Apple gedacht, als sie ihr Dev Center runtergefahren haben.
Ach,
wie lange waren die weg? 2 Wochen? Nee,
sind die komplett wieder da?
Nein, komplett sind sie nicht wieder da. Aber sie sind wieder in der Lage, iOS 7 Betas auszuliefern.
Hervorragend. Die Sache ist ja, bei Apple weiß man ja auch nicht so, also das sieht man ja allein schon, wenn man irgendwie mal diesen wie oft man seine Apple-ID eingeben muss auf so einem iPhone. Ist ja schon, ist ja bedingterweise auch ein Feature. Also ich bin ja auch jemand, der eine andere Apple-ID für Messages als für App Store als für Game Center hat.
Okay,
das finde ich auch ganz schön so.
Ja.
Aber man merkt ja schon, okay, da gibt es mindestens 10 verschiedene Systeme mit 20 verschiedenen Java-Versionen und 25 verschiedenen Struts-Versionen, die irgendwie 3 Services anbieten und so weiter und so fort. Und das war jetzt auch so ein bisschen das Problem wohl, dass jemand eine Sicherheitslücke gefunden hat.
Vermutlich.
Das ist jetzt momentan die populäre Theorie. In Struts, glaube ich. Hier heißt es so. Irgend so ein Java-Ding. Das läuft ja alles mit Web-Objects. Und die haben halt diese alte Version verwandt. Die haben halt den Patch rausgegeben. Da stand halt, was die Sicherheitslücke war. Und der hat dann gesagt, na gut, dann nutzen wir die doch mal aus.
Und okay. Falls es der Typ war. Also das ist,
genau.
Gab auch Gerüchte, dass das, also so ein türkischer Hacker, der dann auch so ein Video gemacht hat.
Sicherheitsexperte.
Der dann auch so ein Video gemacht hat und wo dann aber kurze Zeit später, nee, der kann es eigentlich nicht gewesen sein, aus welchen Gründen auch immer. Und aber das, also dieses, wenn es einen Grund gab, über Apple zu meckern, es gibt ja nun genug Gründe, über Apple zu meckern, aber dieses iTunes Connect, also die Provisioning Portal. Das ist von Menschen gemacht worden, die einfach ihren Welthass gerne in Code gießen wollten. Und das wurde auch nie besser. Die haben das ja irgendwann mal komplett redesigned vor gar nicht allzu langer Zeit. Und dann funktionierte es einfach ein bisschen moderner total scheiße. Aber es hatte auch so bizarre Bugs drinne und so und also überhaupt dieses ganze Prinzip mit diesen Devices, dass man da 50 Devices anlegen kann oder 100 Devices?
100,
sind? 100 Devices, genau.
Aber ich meine, es macht ja schon Sinn. Also es gibt ja immer noch Leute, die sich eine goldene Nase damit verdienen, mit irgendwelchen gestohlenen Kreditkarten, sich neue Zertifikate zu holen, um halt damit Apps für andere Leute zu zahlen, um Raubkopien zu machen.
Ah.
Also das Abuse-Potenzial ist ja jetzt
ja,
schon.
Ja, das da. Ist natürlich. Also wobei, das machen sie ja dann mit Enterprise-Zertifikaten jetzt mittlerweile. Ganz gerne mal. Also in China gibt es wohl eigene App-Stores, die nur auf Enterprise-Zertifikaten basieren. Okay. Also klar, dass das, aber sie machen es mir als Entwickler echt schwer, weil wenn ich so...
Na gut, aber du hast doch ein Enterprise-Zertifikat. Also ich glaube, diese...
Ich hätte Zugriff auf eins, wenn ich wollte, aber meine privaten Projekte möchte ich nicht mit dem Firmenzertifikat sein. Keine Ahnung.
Brauchst du für deine private Projekte... Also ich weiß nicht, 100 Devices ist natürlich bei... Wenn du eine Firma bist und irgendwie einen größeren Beta-Pool hast, das triffst du schon. Und gerade wenn du so die Crowd bedienst, die sich jedes Jahr irgendwie 2 neue iPhones.
Ja, eben. Also du hast, die Leute haben ein iPhone, ein iPad. So, dann haben sie schon mal 2 Devices weg. Dann holen sie sich noch irgendwann das iPhone 5 oder das iPhone 5S oder das iPhone 6 oder wie auch immer es heißen wird. Hast du noch ein Device mehr weg. So diese ganzen Späße, also dadurch hast du nicht 100 Leute und dann hast du vielleicht, sagen wir mal, 40 Leute. Dann hast du vielleicht 2 Apps, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, sodass du jetzt nicht unbedingt Übereinstimmen haben willst. Und dann von wie vielen Beta-Testern kriegst du substanzielles Feedback?
Genau, aber wenn du in dem Fall bist du dann nicht schon eine Firma und hast eine Dunstnummer und holst den Enterprise-Zertifikat?
Nein, weil ich bin in dem Zustand gewesen. Also ich habe einmal diese Dia-Abend-App, die nach wie vor nicht fertig ist. Also das heißt ja nicht, dass das dann zwangsläufig irgendwie fertig wird. Aber das ist, also ich komme irgendwie noch hin. Aber so allein dieses Gefühl zu haben, dann nicht einfach mal, okay, ich kann jetzt auch hier mal einfach, also ich würde gerne mal auf Twitter sagen, guck mal, ich habe hier eine App für User, die folgende Bedingungen erfüllen, was weiß ich was, iOS 7, da und da ein Account, so, hier, bitte, gib raus.
Und aber ist halt nicht, genau aus dem Grund, weil dann kann ich auch sagen, ich habe hier eine App, die heißt Angry Birds und die könnt ihr euch ja alle installieren, wenn ihr klickt.
Das stimmt, aber es macht mir halt das Leben schwer. Und dann ist aber auch dieses Provisioning-Portal, wenn ich dann aus Hockey die Devices exportiere und dann als Textdatei schon habe, in dem entsprechenden Format, was auch nirgendwo auf der Apple-Website so, oder ist wahrscheinlich mittlerweile, ist es irgendwo beschrieben, wie das Format aussieht. Und dann lade ich diese Datei hoch mit den ganzen Devices und kriege eine Fehlermeldung dann, eines der Devices in der Liste war schon drinne.
Ja.
Welche Zeile, welches Device, wie hieß das? Sag's mir. Nein, macht er nicht. So, dann kann ich von Hand durchgehen und anfangen, diese Liste oder mir die Hälfte der Liste rauszukopieren, gucken, woran scheitert's. Oder wenn da irgendein Fehler auftritt, wenn er irgendwie mit Anführungszeichen nicht klarkommt im Namen. Oder mit
dem Ö.
oder mit Umlauten oder mit anderen schönen Dingen. Und du hast da 50 Devices und exportierst von denen. Eins von den Devices hat einen Namen, den ich nicht akzeptiere.
Obwohl mein letztes iPad hat einen japanischen Namen und das hat er immer geschluckt.
Ich glaube, die Länge ist auch teilweise ein Problem. Und so, damit fängt es an.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenbergers MacBook Pro.
Nee, das ist einfach das neue iPhone Galaxy S28 Mini. Das hat einfach einen sehr, sehr langen Namen. So, das ist das eine. Das zweite, wenn man sich bei iTunes, das ist die Dokumentation von Apple, diese Dokumentationsseiten, die haben teilweise, also eine App, die ich mal gebaut habe, Tabula Tabs, die hat URLs von irgendwo entgegengenommen. Die ist deswegen gecrashed, weil ein NSURL from String nil war. Und dann habe ich geguckt, warum war diese NSURL from String nil? Weil eine URL, die reingekommen war, zwei Hash-Rauten drin hatte. Damit kommt NSURL nicht klar.
Kacke.
So, wer hat diese URL mit zwei Hashes generiert?
Ich weiß genau, wo die ist.
Die Apple-Dokumentation. Herzlichen Glückwunsch, Apple.
Das ist auch wirklich bescheuert gemacht, weil sie halt so eine komische Pseudo-Web-App da haben.
Oh, furchtbar.
Die irgendwie die Navigation dynamisch reinlädt. Oh, Junge.
So, dann geht regelmäßig, wenn man mit Chrome, also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich besser geworden, seitdem sie das Update gemacht haben, wenn man sich, also die Seite war teilweise nur mit Safari bedienbar und nicht mit Chrome. Wenn du dich mit Chrome eingeloggt hast, bist du ständig wieder nach deinen Login-Daten gefragt worden.
Das ist ja
und
wie
so.
Bei MSDNA.
Ja, genau, es ist kein Deut besser als dieser Microsoft-Dreck. Und bei Google ist es, glaube ich, mittlerweile auch so, dass da Sachen nur noch in Chrome funktionieren und nicht mehr in Safari, auch gerade im Developer-Bereich, also da wären sie alle schludrig.
Okay.
Aber von Apple hätte ich mir echt mehr erwartet. So, aber das ist ja, also das war auch in einem erbärmlichen Zustand.
Apropos mehr erwarten. Was hältst du denn vom Ubuntu Edge?
Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so genau angeguckt.
Hast du nicht angeguckt?
Ist das dieses Telefonbetriebssystem von Ubuntu?
Nein, das ist das Telefon von Ubuntu.
Das ist das Telefon dazu?
Auf Indiegogo haben sie so eine Kampagne und sie wollen ist ein bisschen.
23 Millionen oder so?
Genau, 23 Millionen. Momentan sieht es wieder so aus, als würden sie es nicht schaffen. Da gibt es ja immer so Leute, die das plotten.
Mhm.
Und es ist wie mit dem Wetter. Nee, es ist eigentlich wie bei Windows eine Datei verschiebt. Dann hast du so einen kleinen Louis Dufresne, der sagt, dauert 10 Sekunden. Nein, dauert eine Million Jahre. Nein, dauert 2 Minuten. Nein, dauert. Und ja. So ist es auch. Schaffen sie es nicht? Nein, doch. Himmelon. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Also jetzt sind sie bei 7,5 Millionen, haben noch 21 Tage. Und heute Vormittag habe ich gelesen, dass sie es nicht schaffen. Mark Afronaut Shuttleworth, oder wie er heißt, hat auch schon gesagt, er wird halt, also er, auch nur weil er jetzt Millionär ist, heißt es nicht, dass er das jetzt den fehlenden Betrag da reinzahlt.
Okay.
Wenn sie also die 23 Millionen nicht schaffen, dann gibt es halt keine Ubuntu Edge. Was ich persönlich sehr begrüße.
nicht, also endlich mehr Geld für Firefox OS Devices.
Nein. Also ich muss jetzt sagen, das ist seit langem das erste Telefon, wo ich mir doch schon vorstellen könnte, das zu haben.
Mhm.
Es gefällt mir halt vom Design sehr gut.
Das Telefon selber habe ich ehrlich gesagt null halt wahrgenommen.
Also es ist halt sehr minimalistisch. Es ist halt Metall, hat halt die eine Kante angeschrägt. Weißt du, also das ist halt so ein Monolith.
Ja.
Telefone sind einfach nur noch schwarze Quadrate.
Ja, das stimmt. Wie Telefon heute zeigen wir aus.
Genau. Weißt du, hoch, schneidest auf den Satelliten, fertig. Aber was sie halt so ein bisschen ihr Pitch ist, dass sie halt ein Telefon machen, wie es halt mit den neuesten Technologien ist. Also die haben halt 128 GB SSD und irgendwie den schnellsten Prozessor, den sie da halt kriegen können. Und also sie haben so ein Saphir-Glas.
Okay.
Und jetzt ist ja beim iPhone 5 die Linse aus Saphir-Glas, dieses Linsenkamera auf der Kamera. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich da einen Sprung drin habe. Also ich habe immer einen Schatten auf meinen Fotos.
Ah, da geht's zum Apple Store, kriegst du ausgetauscht.
Ja, aber der ist in West-Berlin.
Stimmt.
Das ist schon, früher wäre ich nach Dresden gefahren. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Dresden wahrscheinlich näher ist als Charlottenburg. Gefühlt zumindest. Nichtsdestotrotz ist es schon ein Telefon, wo ich mir sagen würde, wenn ich jetzt $700 zu viel hätte.
Also $700, dann kriegt man eins.
Ja, also es war halt, sie haben sich, glaube ich, ein bisschen bescheuert angestellt. Die haben am Anfang so ein Tier gehabt bei 625 oder so, da hast du es bekommen.
Jetzt musst du schon 775.
Genau, Dollar. Und dann fressen sie sich so langsam nach oben. Aber für 830 kriegst du immer eins. Also am Anfang konntest du es für 600 und für 830 holen. Dann waren die 600 alle ausverkauft. Dann wollte es keiner mehr haben, weil alle Leute, die zu spät gekommen sind, hatten das
Gefühl. Ach so, und dann haben sie es für 700 irgendwas. Und
dann haben sie nochmal irgendwie 1000 für 650, 1000 für 680.
Ah, und so okay. Und so das hätten sie von Anfang an machen sollen.
Ja, oder sie hätten einfach erst das teurer machen sollen und nach hinten raus billiger.
Oh nee, das wäre scheiße gewesen. Das ist ja arschlochmäßig, dann die Early Adapter so zu verarschen.
Ja, aber also wenn du dir einfach, wenn Mark Shuttleworth sagt, hier ist ein Telefon, willst du das haben? Ja, hier ist mein Geld. Das sind doch eher die Leute, die sich dann nicht ärgern, als die Leute, die dann zu spät kommen. Ach, hätte mir jemand vor 2 Wochen den Link geschickt, hätte ich es mir gekauft. Jetzt komme ich zu spät, jetzt will ich auch nicht mehr haben.
Ich finde das ja mal so, naja, wenn es, also so dieses, du willst ja am Anfang, musst du ja durchstarten. Da musst du ja so.
Das haben sie ja geschafft.
Ich finde das ja bei Pinboard ganz cool. Diesen Bookmark-Dienst, der umso teurer wird, je später du einsteigst.
Wie bei einer Versicherung.
Also nee, absoluten Nutzerzahlen. Genau, wie bei einer Krankenversicherung.
Du kannst auch die Krankenversicherung machen es alle richtig.
So will man das
wenn haben. Du krank bist, will ich Pinball auch nicht haben.
Genau.
Hast du einen Gesundheitstest?
Und ich war da, ich weiß nicht mehr, ich könnte mal raussuchen, was ich bei Pinboard bezahlt habe. Das ist, erstens ist es natürlich so, man kann damit angeben, dass man so früh dabei war und dass man so wenig bezahlt hat in einem Schritt. Und zum Zweiten, man wird niemals ein schlechtes Gefühl haben, weil egal, also wenn jemand heute einen Pinboard-Account anlegt, aber auch der Nächste, auch der wird nie wieder das Gefühl haben, zu viel bezahlt zu haben, weil der Nächste wird wieder mehr zahlen.
Aber
das ist
wie bei einer Wohnung. Bei dem Ubuntu Edge, also wie gesagt, ich habe mir keins geholt, ich werde mir keins holen, aber das spricht mich auf alle Fälle mehr an als jedes Firefox Gerät, was ich bis jetzt gesehen habe, weil es halt auch einfach mal
gut aussieht.
Es spricht halt, sage ich mal, Prosumenten an.
Ja.
Wenn Firefox OS sagt, wir fokussieren uns auf Schwellenländer, das ist ja okay, aber ich will kein 200-Euro-Telefon, das eine Garbage-Collected-Language benutzt. Möchte ich nicht. Nein, danke.
Ich finde, Firefox OS sieht vom Design her leider wirklich sehr nach Open-Source-Software aus. Ich meine, die hätten sagen können, so ein minimalistisches Design, wie damals war ja iOS 7 noch nicht da, wie Metro oder sowas. Also irgendwie ein bisschen revolutionär und ein bisschen in eine Richtung gehen und ein bisschen eigene Sprache. Aber es ist ein noch hässlicheres Android eigentlich. Also das ist, finde ich zumindest. Dass es langsam ist und so, das sei ihnen alles verziehen, aber es ist auch lieblos irgendwie. Oder vielleicht Konsensentscheidung, ich habe keine Ahnung. Also
Ubuntu Mobile ist ja einfach Ubuntu vom Design her. Also es benutzt ja die gleichen Paradigma und die gleichen Design-Elemente wie auch auf dem Desktop, nur halt in einem anderen Formfaktor und halt mit Knöpfen und so weiter und so fort. Was sie natürlich auch pushen, und da macht sich natürlich die Hardware, die halt ziemlich gut ist bei dem Ubuntu Edge, zumindest jetzt noch, wer weiß, wie gut
die Hardware ist, wenn es dann geliefert wird.
Naja, du musst ja überlegen, der Liefertermin, der angezählte, ist im Mai 2014.
Ja.
Was haben die anderen Hersteller im Mai 2014? Ein iPhone 5S oder so mit 128 GB SSD oder halt Speicher.
Ist durchaus vorstellbar. Ist
durchaus vorstellbar, ob das dann $620 kostet oder auch nur $800 sei dahingestellt. Aber sie pushen natürlich auch diesen Konvergenzfaktor, dass du einfach einen Monitor und eine Tastatur an dein Ubuntu Edge anschließen kannst.
Bäh.
Dann hast du einen Desktop.
Oh. Nein, das geht wieder? Da gab es doch dieses Motorola-Telefon, bei dem man das schon mal machen konnte.
Das weiß ich nicht. Das ist halt, also wie gesagt, mir fehlt es nicht persönlich. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mein Telefon irgendwo anzuschließen. Aber das ist auf alle Fälle erstmal ein unique selling point, den halt Firefox nicht hat. Ich wüsste jetzt nicht, was gut ist an Firefox, außer dass es halt
billig.
Open Source ist und billig und hurra. Was mir aber jetzt nichts bringt. Was ich mir halt denke, also wenn wir halt wirklich in so eine Richtung gehen, wo viele Leute einfach mal keinen Computer mehr haben, wo sie nur noch ein Telefon haben und damit wieder erwarten, all ihre Computing-Needs befriedigen können und vielleicht auch, sage ich mal, eine neue Generation von Entwicklern heranwächst, die halt mit Telefon groß wird und nicht mit Rechnern.
Ja.
Das ist wenigstens ein Telefon, dieses Ubuntu-Telefon, auf dem ein GCC installiert ist. Und vielleicht auch ein Python und ein Ruby.
Ja, okay, das ist ganz cool.
Ich brauche mir einfach nur in der Bibliothek irgendwie einen Monitor leihen, das da reinstecken und dann kann ich halt Software kompilieren. Und das ist halt was ich schon erstmal wohlwollend beurteile. Gerade im Vergleich zu Firefox, weil es ja jetzt der nächste, also es ist ja der Kandidat.
Also
ganz Neckbeards kaufen, entweder das oder.
Ein PC ist so billig geworden, dass der Monitor dazu und die Tastatur dazu jetzt wirklich nicht es ist nicht so, dass, ich habe hier dieses 5.000-Euro-Gerät und dann brauche ich nur noch meinen schon vorhandenen Fernseher anzuschließen.
Nö, aber du musst es halt machen.
Ja, Nee, ich glaube, das ist nicht schnell genug. Also ich glaube, das ist noch nicht so weit.
Also ich merke es ja auch, dass ich halt mein MacBook Air neben meinen 16 GB bla 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 super krassen iMac stelle und halt hier drauf arbeite und das halt ablüftet, bevor, weil ich einfach zu faul bin, die andere Rechner neu zu booten, weil ich gerade im Windows bin. Und das sollte man nicht unterschätzen, glaube ich. Also einfach dieses, ja, ich könnte mir einen Rechner kaufen und ich könnte das alles machen, aber und dann musst du deine Dateien verschieben und so weiter und so fort.
Also es gab mal ein Motorola-Telefon, sagen wir mal so, das hatte dieses wunderbare Feature auch, da gab es dann so direkt so eine Docking-Station dazu.
Aber was für ein Betriebssystem war denn das?
Das war dann auch irgendwie, es war dann irgendein X-Windows, was darauf lief. Also es war schon ein vollwertiges Betriebssystem. Es war halt scheiße langsam oder nicht schnell genug für ein Desktop-Betriebssystem. Also es war ein schnelles Telefon damals für seine Zeit, aber halt mit einem langsamen Desktop-Betriebssystem. Da gab es dann auch so Späße, dass du so ein Pseudo-Laptop hattest. Also wo, dass du dann, da gab es für dieses Motorola-Telefon so ein Laptop, der Tastatur und Akku und Display hatte, aber eben ein Prozessor fehlte und dann konntest du dann auch dein Telefon reinstecken. Und und dann kriegst du mittendrin einen Anruf und was machst du dann? Und also es machte so.
Dann probiert dann.
Musst du so das Laptop ans Ohr halten.
Hallo?
Aber das wäre auch lustig. Mama, nicht jetzt, ich kompiliere was. Ja, genau.
Was rauscht denn da so im Hintergrund? Es ist Scheme. Scheme kompiliert. Ich dachte, ich wäre wahnsinnig geworden, als ich Scheme kompiliert habe.
Achso, dieses Scheme selber kompilieren. Mhm. Ich habe heute EncFS installiert, das hat lange gedauert.
Was ist EncFS?
Ein transparent Dateisystem, was auf Fuse basiert, das Dateien verschlüsselt. Mhm. Weil ich wollte nämlich, ich hab beschlossen, das ist eigentlich noch ein schönes Thema.
Meine Pornos zu verschlüsseln.
Meine Pornos zu verschlüsseln. Nein, ich möchte gerne meine Fotos von meinem iPhone Offsite haben, Backup, jederzeit. Und ich finde dieses Dropbox-Feature finde ich cool. Also ich mag, wie Dropbox mit meinen Dateien umgeht, also mit meinen Fotos umgeht, sehr, sehr gerne. Außer, dass ich Dropbox nicht mehr mag. Also Dropbox ist halt erstens relativ teuer, wenn man so in die Bereich, also sobald man anfängt, denen Geld zu geben, gibt man ihnen eigentlich zu viel Geld, habe ich immer das Gefühl.
Ja, das ist komisch, ne? Die haben kein Segment für, ich will aber nur ein bisschen speichern.
Genau.
Das fängt gleich bei viel Geld an.
Genau. Das ist das eine. Und das zweite ist, die sind halt NSA, Prism, bla bla bla. Wer weiß, wer sich meine Fotos noch anguckt. Also es ist vielleicht ein Dienst, bei dem ich es nicht so ganz dringend haben möchte. Und darum habe ich jetzt erstmal gedacht, der erste Schritt ist erstmal, ich mache das erstmal per BitTorrent-Sync. Kennt ihr das? Mhm. Das finde ich ziemlich cool gelöst. Also es ist so ein Mac, Linux, gibt's für alle Plattformen, installiere ein Tool, generiere dir einen Key und dann kannst du auf allen Geräten, das habe ich auf meinem Server installiert, habe ich auf meinem MacBook installiert und habe dann erstmal auf dem Server EncFS installiert, sodass die BitTorrent-Dateien nicht in ein Verzeichnis gehen, also es wird nicht direkt auf die Platte geschrieben, sondern es wird halt verschlüsselt geschrieben, sodass, falls mir der Server konfisziert wird oder sowas, dass die Fotos da drin trotzdem verschlüsselt sind, dass niemand an meine Fotos rankommt.
Theoretisch.
Außer er hat das Passwort oder kann halt das Encryption-Verfahren, aber mit sehr viel Aufwand, sagen wir so. Und jetzt habe ich gedacht, na, eigentlich wäre der nächst bessere Schritt gar nicht per BitTorrent-Sync, also weil man weiß ja auch, bei BitTorrent-Sync ist ja leider kein Open Source bisher, vielleicht wird es auch nie. Man weiß ja nicht, wer diese Dateien noch mitliest auf dem Weg und wie sicher das ganze Verfahren ist. Ja. Eigentlich könnte es ja schon auf der Mac-Seite in EncFS entschlüsseln und dann das verschlüsselte Verzeichnis per BitTorrent-Sync auf meinen Server kopieren. Dann hätte ich auf dem Server zu keinem Zeitpunkt müsste ich da irgendwo ein Passwort eingeben und hätte trotzdem meine ganzen Daten schön gebackupt. Und eigentlich wäre das auch ein ganz cooles Verfahren, um so...
Aber das kannst du auch, also du kannst ja ein DMG erstellen, ein schreibbares, das verschlüsselt ist.
Das stimmt, aber du willst ja eigentlich für BitTorrent willst du ja einzelne Dateien haben. Also für dieses Synken.
Willst du? Also wenn ich...
Na, damit nicht.
Wenn ich jetzt irgendwie Big Bug Bunny oder ein Ubuntu-Image per BitTorrent runterlade, und was lädt man sonst per BitTorrent runter? Ich wüsste jetzt nichts.
Ubuntu-Distribution und Big Bug Bunny und bei archive.org.
Ja, hier so GIFs von GeoCities.
nein, da gibt es auch viele schöne Filme, die man wirklich, Klassiker der Filmgeschichte.
Hervorragend. Wenn man das runterlädt, dann gibt es ja auch mal diesen schönen Dialog, wo er halt, also in einer großen Datei, die zerlegt er ja auch nochmal in viele kleine Chunks. Und da frage ich mich, ob es denn wirklich einen Vorteil hat,
Ach so, nee, das meine ich. Das macht EncFS nicht, sondern es ist halt, es, wenn ich das richtig sehe, also ich habe mir nur so grob die Dateistruktur angeguckt, die Dateien heißen anders, werden erstmal umbenannt, das ist erstmal sehr schön. Und ich glaube, es wird einfach pro Datei, die du anlegst, wird eine verschlüsselte Datei angelegt.
Verstehe.
Sodass, wenn du neue Dateien hinzufügst, bei einem, müsst ihr ansonsten per BitTorrent-Sync, müsst ihr, also
zumindest ein Diff erstmal finden.
Diff finden und sowas. Und so braucht man einfach nur die Datei zu synken. Und das erscheint mir irgendwie schlüssig, dass das besser funktioniert. Ja. Außerdem schrumpft es wieder automatisch. Das war ja immer bei diesen DMGs, zumindest früher TM, das Problem, dass die nicht automatisch mitgeschrumpft sind, sondern dass die immer nur gewachsen sind.
Ja.
Und das fand ich immer sehr, sehr nervig. Und da erschien mir dieses EncFS sehr praktisch. Und da wollte ich auch mal ein kleines Tutorial schreiben, wie man dann so, könnte man eigentlich so per BitTorrent-Sync bei Freunden Backups ablegen. Mhm. Indem man einfach, ich habe hier ein verschlüsseltes Verzeichnis, synke das dahin, dafür synke ich von dem irgendwas zurück. Was das Coole daran ist, wenn man mal drauf angewiesen ist, muss man diese, sagen wir mal, 100 Gigabyte nicht erst irgendwo per DSL runterladen, was ja dann doch eine ganze Weile dauert, sondern man geht zu dem Freund und kann sich die Dateien da direkt ziehen und wieder auf eine Platte kopieren und hat sie und gibt sein Passwort ein und alles ist gut. Und das Kompilieren von, also es gibt leider keinen, wie gesagt, ich wollte ein Tutorial bauen und es sollte möglichst einfach zu benutzen sein und ich dachte, ich finde irgendwo ein vorkompiliertes EncFS, was einfach funktioniert und was gut ist. Und das habe ich leider nicht gefunden und dann habe ich es per Brew installiert und es hat ungefähr eine halbe Stunde meinen Rechner so lahmgelegt, dass ich kaum, also dass Cursor-Bewegung geruckelt hat auf dem MacBook Air. Das war kein großer Spaß. Aber darüber hinaus ist das, glaube ich, eine schöne Lösung. Also es gibt, ich habe einen Dienst gefunden, so einen Hosting-Provider, da kann man sich so einen kleinen Atom-Rechner irgendwie mit 1,6 Gigahertz, 2 Gigabyte RAM und 500 Gigabyte Platte kann man sich holen für 4 € im Monat. Und für 4 € im Monat 500 Gigabyte ist schon mal echt ordentlich.
Ist eine gute Dropbox.
Ist eine gute Dropbox. Und dann jetzt so mit BitTorrent Sync da eine verschlüsselte Dropbox drauf zu bauen, die an die im Zweifelsfall niemand rankommt, kann man machen. Und dann vielleicht noch zusätzlich irgendwie zu Hause noch einen Raspberry Pi hinstellen mit einer Festplatte, auf den das dann nochmal gespiegelt wird, damit, wenn es hart auf hart kommt, dass man das nicht extra einmal durch die große DSL-Leitung pipen muss, ist auch eine gute Dropbox. Also das ist, BitTorrent Sync macht mich gerade so ein bisschen elektrisch. Endlich mehr Backups. Das ist, im Alter wird man langsam so Backup anfällig.
Wo man immer weniger Zeit hat, das alles nochmal sich anzuschauen.
Genau. Ich habe hier zwar eine Time Capsule und bei Amazon S3 ein Backup, aber ich möchte noch eins auf einem Raspberry Pi haben und zusätzlich noch da bei diesem Dienst, wo ich einen eigenen Server habe, weil unter 3 Backups fühle ich mich echt unsicher. Da soll der Innenminister mal was machen, dass ich mich mit meinen ganzen Backups hier mal langsam sicher fühle.
Der Innenminister.
Genau.
Haben wir noch was?
Ich weiß nicht, ob wir noch was haben. Seid ihr langsam durch? Du machst ein bisschen.
Ich bin, glaube ich, so eine, die immer früh ins Bett geht in letzter Zeit. Oh, ja.
Was, so spät schon?
Es ist um 11.
Naja, es geht ja noch.
Du musst bald Zähne putzen. Und dann muss mir jemand eine gute Nachtgeschichte vorlesen.
Ich weiß nicht, ob wir noch was haben. Vielleicht noch eine schöne gute Nachtgeschichte.
Ich hatte ja immer so Hörbuchs mir angehört bei audible.de. Das ist einfach so ein Hörbuchshop. Und da habe ich mich da abgemeldet und dieser Abmeldedialog, der war ja sehr hardcore. Also
das ist doch voll geil, dann bieten die dir erst an. Willst du wirklich dein Abo kündigen? Wie wär's, wenn du es nur pausierst?
Genau, und dann ist da noch ein Foto von den ganzen Angestellten, denen jetzt irgendwie 10 € im Monat fehlen und alle gucken traurig.
Aber ich fand das ganz cute, weil ich habe dann wirklich das zweimal nur pausiert.
Mit mir ist ja nicht zu spaßen. Ich hab da einfach, ich sehe euch beim Arbeitsamt. Zack, zack, zack. Dreimal nein, einmal ja, weil sie die Frage negiert haben. Und schon war ich raus aus dem Abo.
Na, ich habe jetzt Cloak gekündigt. Cloak, so ein VPN-Service.
Weil es nichts bringt. Weil du niemandem trauen kannst.
Weil ich eh niemandem, nee, weil genau. Der bisher dafür gesorgt hat, das war so ein VPN-Dienst, der dafür gesorgt hat, dass all meine Daten über die USA gepiped sind, damit wirklich auch jedes Bit bei der NSA landet.
Nee, also Fort Meade haben die ihren Hauptsitz. Genau.
Ich wollte einfach.
1, 2, 3, Freedom Drive.
Ich wollte nicht, dass eventuell eine GMX-Mail eventuell nicht bei ihnen landen könnte. Nee, also es ist so ein ganz, also war ganz praktisch, wenn man mal ein YouTube-Video gucken wollte, was irgendwie gesperrt war und man keinen Bock hatte auf irgendwelche Dienste und so.
Ich stell's mir einfach vor.
Du singst dann die verbotene Musik vor dich hin. Genau. Und
so hinter meinem Kopf. Genau. Früher oder später ist die GEMA auch in meinem Kopf. Wenn, dann kommt sie erst über meinen Cochlea
Implant. Ja, das ist, solange du in deinem Ohr nicht ruht bist, dann ist es das, dann geht's los. Also dieser Tinnitus, der ist aber eindeutig GEMA-pflichtig. Und das ist so für öffentliche WLANs gedacht, dass man da so ein bisschen so ein VPN hat und ist auch, das kostet irgendwie 2 Euro im Monat für 5 Gigabyte, also ist jetzt, oder $2, das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Aber ich habe das jetzt einmal gebraucht und habe dann direkt danach mir einen Eintrag gemacht, am Ende des Monats dann auch kündigen, damit ich nicht um Himmels Willen diese $2 noch einen Monat zu viel bezahle.
Und zack, 10 Monate später?
Nee, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und dann stand dann auch, hatte ich das gekündigt, so quasi einen Tag vor der Frist und dann stand, ja, okay, wir haben die Kündigung bekommen, dein Vertrag endet, also der endet dann nicht automatisch sofort, wie man bei vielen anderen Diensten, sondern endet dann wirklich am Ende der Frist und dann haben die mir wirklich eine sehr, sehr freundliche Mail geschickt, warum ich dann den Dienst gekündigt hätte und so und bitte und dann habe ich echt, die war so herzallerliebst formuliert, dass ich dann nochmal geantwortet habe. Weil das kam wirklich so, ja, hier ist einer der 3 Gründer und so. Klar, schicken die anderen raus. Und dann habe ich dem nochmal geantwortet. Und dann hat er auch nochmal zurückgeantwortet und meinte, ja, so, stimmt, das können wir tatsächlich in der Richtung mal machen und so. Also ich habe dann gesagt, naja, ich hätte gern 3-mal so viel ausgegeben. Also 5 Gigabyte pro Monat brauche ich halt nicht. Und jeden Monat $2 ist mir dann doch zu, also eigentlich ist es nicht zu viel, egal. Aber ist zu viel, wenn man bedenkt, dass man einfach nur auf deren Seite gehen braucht, nochmal den Button klicken muss und dann hat man es wieder für einen Monat und wenn man es braucht. Und ich hätte lieber irgendwie $5 ausgegeben für 5 Gigabyte, die ich aufbrauchen kann in einem Zeitraum, den ich will oder irgendwie sowas. Also das so wäre so meine Lösung gewesen. Und ja, kann man vielleicht machen. Das war sehr, sehr freundlich. Also es gibt auch nicht nur so wie die von Audible, diese Kapitalisten-Schweine.
Nö, das war ja auch ganz nett. Und ich meine, die machen, also ist jetzt nicht so, dass die alle meine E-Books zerstört, Audiobooks zerstört hätten. Also ich kann die immer noch benutzen. Und ich habe ja das gesamte Game of Thrones bei denen gekauft. Also die brauchen sich nicht beschweren.
Okay.
Die sitzen immer noch auf dem Berg voll Gold. von daher ist es schon, glaube ich, okay. Soviel zum Thema Gute-Nacht-Geschichte.
Gute-Nacht-Geschichte, genau. Mhm. Dann flattert uns.
Bitte.
Bitte.
Damit wir auch beim nächsten Mal wieder.
Damit wir auch das nächste Mal hier wieder Essen ausgeben können und Getränke und so.
Hast du eigentlich Zahlen, was wir über Flatter machen?
Nee, ich weiß, was ich über meinen Account über Flatter mache. Mhm. Ich müsste es mal wieder auseinander dividieren, was das so pro Podcast ist. Also ich mache so im Monat schlechten Monaten sind 60 Euro, in guten Monaten sind es durchaus mal 120 Euro. Mhm. Also da kommt.
Aber du bist ja auch wirklich einer der besser Verdienenden. Du bist ja quasi das Audible von Flatter.
Ich war mal Dritt- oder Viertbestverdienender.
Max guckt auch übrigens ganz traurig, wenn er nicht flattert und hält dann so ein Schild hoch.
Genau. Please flatter me. Also Tim ist ja so der Tim Pritlaff hier, der Podcast-König, ist ja der ungeschlagene Flitterbaron, genau. Der
Dagobert Duck des Flatter.
dann ist, glaube ich, also mittlerweile bin ich bestimmt auch nicht mehr weit vorne. Ich hab da ewig nicht mehr. Holgi ist noch sehr, sehr weit vorne, der ja auch unglaublich viele Podcasts macht. Aber so von den Leuten, die jetzt nicht bizarr viel, also die jetzt nicht genug verdienen,
um. Kann nicht Tim Pritlaff irgendwann mal mit seinem Flatter-Geld Flatter kaufen?
Ich würde mich nicht wundern, wenn das schon passiert wäre.
Das ist wie so ein Kickstarter deshalb, zu machen, um deshalb Kickstarter hat jetzt abzulösen. Peter
Sunde auch wieder Zeit für Hemless. Genau. Weil er Flatter an Tim abgegeben
hat. Genau, das ist wahrscheinlich hat Tim einfach so viel Geld da angehäuft, dass er gesagt hat, okay, zahlt mich aus. Und dann haben sie ein trauriges Gesicht gemacht, und weil sie es nicht können. Und dann, okay, dann gebt mir euren Laden. Und dann seitdem ist Tim Flatterkönig. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Und wenn wir alle auf einmal unser Flattergeld auszahlen würden, dann wäre es.
Nee, aber wie viele Podcasts machst du im Monat?
Im Monat? Eigentlich probiere ich zwei. Genau, eigentlich probiere ich ja alle 2 Wochen. Ich sag mal 4,5. Also die Märchenstunde machen wir vielleicht so alle 2 Monate.
60 durch 4,5 sind irgendwie 15, 13 oder so ein paar zerquetschte. Das haben wir halt nicht gegessen. Also nicht zumindest, das geht gerade so, würde ich sagen.
13 Euro?
Also ich habe, na gut, vielleicht 15 Euro. Oder was habt ihr, wie viel habt ihr gegessen heute?
Wir hatten halt noch ein Getränk dazu.
Okay, dann müsst ihr wieder mehr flattern.
Genau.
Also ich flatter.
Und hier Bier. Jetzt nein, nein, du musst ja, du bist ja Gast, du musst du hast einen Flatter-Account. Wie ist denn dein Flatter-Name?
Jetzt versuche ich auch gerade rauszufinden.
Ist es nicht Rinpaku?
Nee, ich glaube, es ist ZMQ.
Natürlich.
Ja, ein bisschen Anonymität.
Woher kommt eigentlich das Paku in Rinpaku?
Ey, das, ich habe diesen Namen. Ich bin ja ich lange auf Twitter, hin. Aber irgendwann musste ich mich umbenennen. Und, nee, musste ich nicht. Ich wollte mich umbenennen.
Du hattest den Namen Rin oder wie?
Nein, ich hatte den Namen Zebramädchen.
Stimmt.
Und dann habe ich 1000 Namen ausprobiert.
Die Geschichte kam mir irgendwie so bekannt vor.
Nein, es Geschichte? Ist einfach.
Ich muss jetzt nur, weil ich muss.
Jeder Mensch, der irgendwie nach 2010 seinen Twitter-Namen ändern wollte, wird, glaube ich, eine gleiche Geschichte erzählen. Nämlich, dass alle Namen, die man sich ausdenken kann, zu denen das Gehirn überhaupt fähig ist, die sind alle schon weg.
Ja, das hatte ich auf Skype. Als ich mir irgendwie 2011 oder so einen Skype-Account gemacht habe, habe ich eine geschlagene Stunde damit zugebracht, mir irgendwas zu überlegen, was noch frei war.
Also ich hatte echt einige, die besser waren als Rinpaku, aber Rinpaku war der,
aber frei hat war. Paku jetzt mehr Bedeutung als ich habe in Scrabble-Sack gegriffen? Und
nee, hat es nicht.
Okay.
Obwohl, ich meine, hier Pac-Man, also Paku ist beim Japanischen, wenn du isst, ja, also ja, dieses, ja. Wie heißt es? Dieser Laut.
So schwarmatopoetisch.
Ach so.
Ja, genau dieses Wort.
Ja. Nicht fast.
Paku ist.
Paku. Okay.
Ja, ich fand, das passt. Danach habe ich noch, wenn ich damals gewusst hätte, hätte ich mich, glaube ich, Renomat genannt. Finde ich viel besser.
Renomat?
Ist inzwischen aber vergeben an so ein multinationales Konsortium und nicht mehr zu kriegen, oder wie?
Nee, ist noch da, aber ich dachte, wenn ich mich nochmal benenne, dann.
Rio Inomata Sandes.
Oh, siehst du, also vergessen wir das.
Gott, wie froh bin ich, dass ich meinen Namen habe. Wobei 343max ist so ein Name, der eigentlich relativ selten weg ist.
Ich bin ja auf der Suche nach einem neuen Namen, schon länger.
Auf App.net hast du. Du musst jetzt einfach mehr App.net promoten, weil da hast du einen coolen,
ja, dreistelligen Namen. Ich versuche ja auch den gleichen Namen, den ich jetzt nicht laut nenne, das könnt ihr Leute selber recherchieren, auf Twitter zu kriegen. Und ich habe schon jeden angegraben, den ich halbwegs kenne, der halbwegs Kontakte da. Wenn du jemanden kennst bei Twitter, dann geht's ja. So ist ja nicht. Also ich kenne ja jemanden, der hat zum Beispiel kurzfristig, also vor kurzem noch Nirvana geschossen für diese Band, die es da mal gab. Das ging.
What?
Also Nirvana hatte nicht Nirvana. Aber wenn man halt Nirvana ist, dann kann man natürlich bei Twitter sagen.
Ach so.
Und dann sagen die, und dann sagst du.
Und dieser arme User namens Nirvana, der war.
Genau.
Also, dann komme ich vielleicht doch noch an Rin.
Auf aber Twitter. Du musst halt jemanden kennen. So. Und ich kenne halt scheinbar keinen.
Wer hat denn im Augenblick Rin? Ist das irgendwie so ein Account?
Nee, der ist auch überhaupt nicht in Benutzung. Ich meine, ich beobachte den natürlich seit 3 Jahren.
Vinay Siri, 145 ja, genau. Follower.
Ich habe auch schon diverse aber Male warte, der versucht, hat, der Person Moment, zu schreiben. Moment, ich würde Nutzer auch Geld ID zahlen.
Ist 331 Millionen? Meine Nutzer-ID ist doch wesentlich. Meine ist 20 Millionen. Das heißt, Rin war noch frei, als ich mich angemeldet habe.
Wann war das?
Und deine ist 8 Millionen.
Also der Typ, der jetzt Max heißt,
der muss, also Rin muss irgendwie deutlich nach dir nochmal den Besitzer gewechselt haben.
Ja, ich meine, ich hatte Rin ja nie.
Genau, aber wenn Rin frei war, ja, als du dich angemeldet hast.
Ja, es war wahrscheinlich zwischendurch mal frei, ja. Aber krieg das mal raus. Wahrscheinlich für 3 Sekunden.
Da muss man sich so einen Bot schreiben.
Also der Typ, der jetzt Max hat, ein gewisser Max Mullen.
Ach so, wenn die Leute hier...
Der hatte zuhören, den Namen definitiv auch nicht immer.
Wenn die Leute, die hier zuhören, auf guten Twitter-Namen setzen, die sie irgendwie nicht brauchen, die sich irgendwann mal aus Jux registriert haben, dann können sie sich ja mal bei mir melden. Ich wäre durch. Vielleicht kann man ja da was arrangieren.
Da würdest du durchaus flattern.
Vielleicht haben wir ja einen Überraschungsgast mal hier demnächst.
Ach so läuft das.
Gibt's auch ein Bier und ein...
Gibt Max auch ein Bier aus.
Kebab gibt's auch oder ein Shawarma oder so. Kann man alles machen. Müsste mal drüber nachdenken.
Ach ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Ende der Sendung.
Machen wir mal.
Rin ist Rinjehauer. um jetzt mal den alten Tony Mahoney-Spruch zu sagen und nochmal wirklich schlechten Wortspielwitz am Ende der Sendung abzulassen.
Ja,
das Video macht Keule. Ja, das hat Spaß gemacht, wa? Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Rin, fürs hier sein. Vielen Dank, dass du keine Tausendfüßler dabei hattest.
Ich war echt ein bisschen besorgt, muss ich sagen.
Dass du einen dabei hast?
Ja.
Hier habe ich in der Tasche eine... Oh, platt. Nein, okay.
Aber Podcast ist auch nicht so das Medium, um was mitzubringen.
Oh, der ist ja doch da, der Tausendfüßler. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüssi.